Therapie und etwas über Yoga. Das werden ja Themen sein, die auch in den weiteren Bänden meiner Reihe über moderne Medizin erscheinen werden. Ein paar Sachen habe ich darüber schon geschrieben und auf die stütze ich mich hier. Und die habe ich dann jetzt einfach aus dem Computer ausgedruckt, auch wenn die noch nicht ganz fertig sind. Aber so für uns hier schon. Also erst einmal, Homöopathie ist ein Kunstbegriff, der durch den Gründer der Homöopathie, Samuel Hahnemann, geschaffen worden ist. Es leitet sich ab von dem griechischen Ho, Moios, Pathos. Das heißt, ähnliche Krankheit. Also Ho ist der Artikel und Moios eben hier ähnlich, Pathos, Krankheit. Der Arzt Christian Friedrich Samuel Hahnemann hatte gelebt von 1755 bis 1843. Er ist, wächst auf, wie das für die damalige Zeit weit verbreitet ist, eher etwas ärmlich. Er zeichnet sich schon in seiner Jugend aus als sehr fleißiger und intelligenter Schüler, bekommt deshalb auch ein Stipendium an einer Fürstenschule in St. Alfra in Sachsen. Das war damals relativ nobel und da kamen dann eben eigentlich nur die besten Schüler hin. Anschließend geht er nach Leipzig und studiert dort Medizin. Er finanziert sich sein Studium durch die Übersetzung wissenschaftlicher medizinischer Werke ins Deutsche. Insbesondere vom Englischen, aber auch ins Französischen ins Deutsche. Also durchaus ein sehr fleißiger Mann dabei. Er ist unbefriedigt von der praxisfernen, rein theoretischen medizinischen Ausbildung in Leipzig und wechselt deshalb nach Wien. Dort bekommt er nämlich die Einladung des Leibarztes der österreichischen Kaiserin Maria Theresia. Und der ist auf diesen fleißigen Studenten aufmerksam geworden und will den gerne als persönlichen Schüler in Wien haben. Und der ist eben wesentlich stärker auch praxisorientiert, weil er ja praktizierender Arzt ist und nicht nur Medizinprofessor an der Universität. Und wir müssen sehen, wir sind ja jetzt in einer Zeit, ich werde noch darauf hinweisen, wo die Medizin nicht vergleichbar ist mit dem, was heute Medizin ist. Sondern damals ist die Medizin eine Mischung zwischen Erfahrungswissenschaft, Alchemie, Aberglaube, Anfängen wissenschaftlicher Forschung, so eine Mischung von all dem. Die Normaltherapie der damaligen Zeit bestand beispielsweise darin, Aderlass anzuordnen. Und zwar für egal was. Das ist immer gut, weil da kam diese Lehre, die mittelalterliche Lehre von dem renommierten Arzt von Galen, das war einer der großen Koryphäen des späten Mittelalters, und der ging davon aus, es gebe jetzt die verschiedenen Säfte im Körper und diese Säfte, die im Körper sind, die sind verursachend für alle Krankheiten. Das hörte sich natürlich ganz gut an, dazu gehört zum Beispiel die Galle, dazu gehörte Blut, dazu gehörte Eiter und all solche Sachen. Und wenn jetzt also ein Mensch krank ist, dann ist irgendwas mit den Säften nicht in Ordnung und deshalb lässt man zum Beispiel einfach Blut ab. Und bei manchen Menschen hat man das so exzessiv getan, dass sie hinterher tatsächlich keine Probleme mit ihrer Krankheit gehabt haben, aber dass sie dann trotzdem hinüber waren. Nicht? Und, aber dann hat man das natürlich nicht auf die Therapie geschoben, sondern man hat das dann auf die Schwere der Krankheit geschoben. Selbst der Aderlass hat nicht mehr geholfen. Nicht? Also, ja. Also das müssen wir vor dem Hintergrund haben. Das war damals Standard der Medizin und wir sind jetzt, wie gesagt, noch etwa 150 Jahre zurück. Das ist noch gar nicht so lange her. Also erinnern wir uns auch an die großen Revolutionen jener Zeit, als dann plötzlich ein österreichischer Arzt namens Semmelweis auf die Idee gekommen war, eben in den Entbindungsstationen die Ärzte zu verpflichten, ihre Hände vorher zu waschen, bevor sie mit den Schwangeren, also mit den entbindenden Frauen zu tun haben. Ihr kennt ja die Geschichte, oder?
Sie kamen aus dem Infizierraum und
genau. Und hatten dann eben gleich die Frauen entbunden und man wunderte sich, dass die Frauensterblichkeit so hoch war. Und dann sagt man, naja, es ist einfach so. Und dann hatte er wusste ja von Bakterien auch noch nichts. Die hat man erst später erfunden. Robert Koch war dann ja einer, der die Bakterien in Virchow mit erfunden. Ja, gut, nicht erfunden, entdeckt. Entdeckt, ja. Entdeckt wäre die Form.
War der Arzt ein Jude? Also
das kann ich im Moment definitiv nicht sagen. Ist auch jetzt mir nicht in Erinnerung, dass das in der Biografie, die ich gelesen habe, da erwähnt worden war. Auf jeden Fall, er hatte dann rein einfach durch Erfahrung, hat er gesagt, da könnte ein Zusammenhang bestehen, welchen wusste er nicht, hat dann angeordnet, man solle sich die Hände waschen. Plötzlich sank die Rate rapide, aber hier merken wir auch, Ärzte sind nicht generell neutrale Wissenschaftler, sondern die Ärzte haben das generell abgelehnt. Die haben gesagt, das ist doch Unsinn und der ist ja kein richtiger Wissenschaftler und renommiert ist er auch nicht. Und sind dann wurde er entlassen dort und sind dann wieder zurückgegangen zu dem, die Hände nicht mehr zu waschen, weil es ja so mühsam ist. Und wieder sind genauso viele Frauen gestorben wie vorher. Und das Ganze ging rund 30, 40 Jahre lang, ehe sich das durchgesetzt hat, bis dann eine Generation von Ärzten ausgestorben war und eine jüngere Generation von Ärzten offener gegenüber den neuen Ergebnissen gewesen war und es übernommen hatte. Und der Semmelweis wurde damals von den Koryphäen der Medizin fertig gemacht. Er endete schließlich im Irrenhaus, weil er dann auch als wahnsinnig angesehen worden war durch seine Theorien. Allerdings mit diesem ständigen Angriff, den er ausgesetzt war, im Alter war er tatsächlich etwas seltsam geworden. Aber hier merken wir, es geht durchaus nicht diese kontinuierliche Aufwärtsentwicklung der Medizin. Das ist ein Irrtum, sondern es gibt hier erstmal das Festhalten an bestehenden Systemen und das möglichst lange, ehe das Gegenteil nicht eindeutig bewiesen ist. Und man gibt natürlich sich keinen Grund, das auch wirklich zu beweisen. Ein Beispiel habe ich euch ja gestern kurz angedeutet, ist dann eben die Entdeckung, dass der Heliobacter verantwortlich ist für die Entstehung von Magengeschwüre. Ja, nicht von allen, aber zum großen Teil. Und als das erste Mal bei einer internationalen Medizinertagung Anfang der 80er Jahre in den USA weitergegeben worden war, und zwar als Forschungsergebnis, da wurde dieser australische Arzt von den meisten seiner Kollegen ausgelacht. Man hat sich damit gar nicht ernsthaft auseinandergesetzt. Er hatte ungefähr 10 Jahre gekämpft, dass er überhaupt einen Artikel mal in einer wissenschaftlichen Zeitschrift unterbringen konnte. Heute gilt das als ganz normal. Natürlich ist das zum größten Teil von Bakterien verursacht. Noch vor Anfang der 80er Jahre haben Mediziner darüber gelacht. Es gibt manche Mediziner bis heute, die da noch skeptisch gegenüber dem stehen. Aber wir merken, häufig braucht das eine lange Zeit, ehe Sachen, die selbst eindeutig zu sein scheinen, sich dann wirklich durchsetzen. Ich nenne diese Sachen jetzt bloß einmal, um zu zeigen, erstmal, wie ist die Situation der Medizin in der Zeit von Samuel Hahnemann und auch um zu zeigen, dass wenn neue Erkenntnisse kommen, wie Samuel Hahnemann auch versucht, welche zu entwickeln, dass die nicht unbedingt nur aufgenommen werden und freundlich dann praktiziert werden, sondern dass es dann auch häufig Kampf und Auseinandersetzung gibt. Nun, Hahnemann geht also nach Österreich. Muss er sich selbst ja finanzieren, sein Studium, und so wird er Hausarzt und Bibliothekar beim Freiherrn von Bruckenthal. 1799 beendet er dann sein Studium mit einer medizinischen Doktorarbeit in Erlangen. Er eröffnet dann eine eigene Praxis als Mediziner, wechselt dann 1881 nach Dessau. Da heiratet er die Tochter eines Apothekers. 30 Jahre lang praktiziert Hahnemann dann in verschiedenen Städten. Ja, der Fehler war, glaube ich, das Studium beendet er 1879. Ich glaube, ich habe gesagt 1899. 1879 beendet er sein Studium. Und 1881 öffnet er seine Praxis in Dessau. Habe ich jetzt schon wieder was Falsches gesagt? Also 1755 geboren, 1779 beendet er sein Studium, 1781 geht er nach Dessau, gestorben ist er 1843. Ja. 1755 bis 1843. Ich hoffe, jetzt ist die Sache korrekt gesagt von mir aus. Also falls euch sonst noch Widersprüche auffallen, dann sagt es mir, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass ich hier nicht genau gelesen habe, was ich vorher geschrieben habe. Also in den folgenden 30 Jahren ist er dann in verschiedenen Städten Deutschlands Mediziner. Wenn ihr die Biografie lest, ich habe hier die aktuellste Biografie mitgebracht, das ist die von Robert Jütte, Samuel Hahnemann. Das ist ein Professor für Medizin, Geschichte, hat einige interessante Sachen geschrieben und hat hier eben eine Biografie von rund 300 Seiten über Samuel Hahnemann geschrieben. Die ist rausgekommen, mal sehen, 2005. Das ist die neueste dabei und die gibt einen recht guten Überblick über sein Leben und die Entstehung seiner Lehre. Und da wird dann auch ziemlich, also wird deutlich darauf hingewiesen, er war auch kein ganz einfacher Charakter. Also überall, wo er hingekommen ist, hat er sich mit Leuten zerstritten, was dann häufig dazu führte, dass er eben dann wieder an andere Orte ging. Zum Teil, weil er wirklich neue Ideen hatte, zum Teil, weil er ein vielleicht etwas streitsüchtiger Persönlichkeit gewesen war. Übrigens, ich werde später auch noch erwähnen, er hat sich auch mit fast allen seiner Schüler zerstritten. Also die hinterher die Homöopathie weitergetragen hat. Und das sind dann Beispiele, die ich jetzt nicht erwähne. Das ging dann in der Auseinandersetzung auch schon hoch her. Nicht nur rein wissenschaftlich, sondern mit richtig Polemik und Beschimpfen und all so etwas. Und Ja, aber das werde ich dann eben auch noch kurz nachher mal ansprechen. Also 30 Jahre jetzt an verschiedenen Städten. Er ist unbefriedigt mit der damaligen Medizin und will deshalb Alternativen dazu entwickeln. Also eine alternative Medizin, könnten wir sagen. Nach der damals vorherrschenden Lehrmeinung war die Gesundheit abhängig von den optimalen Verhältnissen der vier Kardinalsäfte. Blut, Schleim, gelbe und schwarze Galle. Die Krankheit, die nannte man Dyskratie, also so wurde das genannt. Medizin war immer schon gut in Fremdworten und plötzlich mit dem Fremdwort hört sich das alles schon viel besser an, nicht? Also die wurde vorzugsweise durch ausleitende Verfahren, Aderlass, künstliche Hauteiterung, Brech- und Abführmittel behandelt. Das war das Normale, was ein Arzt praktiziert hat, also um diese Säfte zum Ausgleich zu bringen. Ein intensiver Gebrauch dieser Methoden verschlimmerte dann häufig die Situation noch und viele starben dann auch in dieser Behandlung. Deshalb war es durchaus damals ein Sprichwort zum Arzt und ins Krankenhaus gehst du eigentlich erst, wenn es wirklich nicht mehr anders geht, wenn du kurz vorm Sterben bist. Weil damals war es so, die meisten Patienten verstarben dann auch im Krankenhaus. Und zwar nicht nur, weil sie erst so spät gingen, sondern weil wir uns vorstellen können, dass mit dieser Art der Medizin wirklich ernsthafte Krankheiten auch nicht wirklich behoben werden können. Und darüber hinaus, wenn wir die hygienischen Verhältnisse noch ansehen und so, ist das natürlich alles dann sehr problematisch. Zahlreiche Heilungsmittel der damaligen Zeit entstammten der Alchemie. Magischen Vorstellungen von der Wirkung besonders ekliger oder besonders wertvoller Substanzen mischten sich mit punktuellen klinischen Erfahrungen. Die Dosierung war weitgehend willkürlich. Immer wieder starben Patienten an tödlichen Medikamentenverschreibungen, zum Beispiel an Quecksilber. Also Quecksilber war eine der beliebten Medikamente, weil man einfach davon ausgeht, Quecksilber, das ist so wertvoll und so selten und vor allem ein Metall, was dann noch flüssig ist, das muss doch irgendwie wirken. Ja, also das hat man dann zum Beispiel eingesetzt. Oder man hat auch an eklige Substanzen, das heißt zum Beispiel Schneckenschleim oder Kot oder so etwas verarbeitet und dann gesagt, das ist jetzt eklig, das muss ja auch helfen. Übrigens ist das, Samuel Hahnemann hat das durchaus mit aufgenommen. Nicht? Also auch bei Samuel Hahnemann gibt es zum Beispiel Froschschleim als eine der homöopathischen Mittel, die dann verdünnt werden natürlich, aber er ist durchaus mit davon beeinflusst, aber nicht nur. Also er ist einfach Kind seiner Zeit, auch in dieser Hinsicht. Häufig wurden auch die abstrusesten Diäten eingeführt. Eine Diät war damals auch eine Lieblingsmethode der Ärzte im 19. Jahrhundert. Die hatten allerdings kaum wirklichen Einfluss auf die Krankheitsbekämpfung. Also Diäten gab es jetzt eine riesengroße Zahl, auf die gehe ich jetzt nicht im Einzelnen ein. Samuel Hahnemann hat auch eine eigene Diät entwickelt. Also da war es dann in eine sehr einseitige, bestimmte Sachen dürfe man essen oder dann darf man manchmal fast gar nichts essen und manchmal eben nur Kohlenhydrate und manchmal nur dieses. Also da gibt es alle möglichen Formen von Diäten, die damals verschrieben worden sind. Es gab auch andere reformorientierte Ärzte, zu denen sich Samuel Hahnemann auch zählte. So empfahl Hahnemann beispielsweise die Anwendung von Wasser und die Anwendung von Musik zur Beseitigung psychischer Störungen. Hier merken wir, das war dann auch eine gewisse Modeerscheinung im 19. Jahrhundert, denn wir sehen in derselben Zeit ist das auch der Kneipp, der das dann ja ausführlich als ganz eigenes System entwickelt, Wasseranwendung zur Heilung von fast allem. Es gab ja, also ich habe ja gestern erwähnt, dass einige Kneipp-Anwendungen durchaus medizinisch sinnvoll sind, aber Kneipp hatte dann daraus ein ganzes System gemacht, wo Kneipp-Anwendungen praktisch gegen alles, von der Psychose bis zum Krebs wirken sollen, was dann natürlich auch wieder übertrieben war. Aber eben auch Wasseranwendungen kamen bei Samuel Hahnemann ebenfalls vor, wie eben auch Musikanwendungen. Im Umgang mit Infektionskrankheiten sollten Ärzte Schutzkittel tragen, ihre Hände in Essigwasser waschen. Das ist die Idee Samuel Hahnemanns. War auch gar nicht so falsch. Hätte dann damals geholfen, hätte man diese Ideen aufgenommen. Kleider und Ausscheidungen der Patienten sollten verbrannt werden. Überraschend sind diese Anweisungen insbesondere deshalb, weil die Medizin damals von der Existenz von Bakterien und Viren noch keine Ahnung hatten. Aber hier merken wir, da ist Hahnemann durchaus fortschrittlich. Hat Ideen, die damals in der Medizin so nicht entwickelt worden waren. In Dresden entwickelt er dann auch eine Methode, einen Nachweis von Weinverfälschungen und von Arsen. Also weil Arsen war ein damals beliebtes Mittel, um Leute zu vergiften. Und dann hatte Samuel Hahnemann ein damals topmodernes Nachweis entwickelt, wie kann man Arsen dann dort in Leichen und so feststellen, auch noch geringere Spuren davon. Also er hat sich durchaus in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen damit intensiv auseinandergesetzt. Bei der Übersetzung der Materia Medicina des damals berühmten schottischen Pharmakologen Cullen stieß Hahnemann dann auf die Behauptung, dass die positive Wirkung von China-Rinde auf Malaria-Patienten beruhe auf deren magenstärkender Kraft. Also China-Rinde, magenstärkend, deshalb gegen Malaria. Ist aus heutiger Sicht natürlich Quatsch. Aber das war damals ein Top-Werk und das wurde jetzt übersetzt von Samuel Hahnemann, hat sich dann damit auseinandergesetzt. Er war unzufrieden damit, hat deshalb in Selbstversuchen mehrere Tage lang China-Rinde eingenommen und beobachtete bei sich dann malaria-typische Symptome. Daraus schloss er dann, Zitat, Substanzen, welche ein Fieber erregen, zum Beispiel starker Kaffee, Pfeffer, Wolferlei, Arsenik, lösen Typen des Wechselfiebers eben der Malaria aus. Also das heißt, er ging davon aus, er nimmt jetzt Mittel, die, wenn er sie einnimmt, Malaria-ähnliche Symptome zeigen. Und dann war sein Umkehrschluss, wenn ich jetzt Malaria-ähnliche Symptome habe und nehme das Mittel, dann würden die diese die Krankheit bekämpfen. Das ist eben hier der Anfang seiner Grunderkenntnis des ersten Grundgesetzes der Homöopathie. Obwohl Hahnemanns fiebrige Reaktionen auf die Einnahme von China-Rinde sind allerdings aus heutiger Sicht eher ungewöhnlich, weil normale, gesunde Menschen bekommen durch die Einnahme von China-Rinde kein Fieber. Hier merken wir wieder, ist auch schon ein Grundfehler der Vorgehensweise von Hahnemann. Er ging eben davon aus, viele der Dinge, die er in Selbstversuchen an sich erfahren hat, er ging davon aus, das, was bei ihm so wirkt, wirkt bei allen Menschen so. Da muss man aber sagen, dass Menschen auf auch Präparate sehr unterschiedlich reagieren können. Und hier merken wir, ist bei Hahnemann eine außergewöhnliche Reaktion, die bei ihm zur Entdeckung dieses Grundgesetzes führt, wobei seine Reaktion eben eigentlich gar nicht symptomatisch ist. Ne? Also hier ist ein Grundproblem schon dabei. Nach seiner Idee sollten eben alle Symptome, die bei gesunden Menschen, wenn sie etwas nehmen, dann eben auch gegen die Krankheit helfen. Das nennt sich dann Similia similibus curentur. Also Gleiches durch Gleiches geheilt. Also Gleiches, das ist ein Grundgesetz. Diese Theorie veröffentlichte er das erste Mal 1796 in Hufelands Medizinischen Journal. Das war damals so eine wissenschaftliche Zeitschrift für neue medizinische Entwicklungen. Seine Erfahrung mit der China-Rinde hatte er in der Zwischenzeit, bis er es veröffentlicht hatte, 50 weitere Selbstversuche ergänzt. Er zitiert dann zum Beispiel Hippokrates als beglaubende Autorität. Das heißt, das war damals üblich, da hat man sich natürlich auch antike, mittelalterliche Ärzte berufen und gesagt, der sagt das auch schon. So sagt er, dass Hippokrates in seiner Schrift von der Stelle im Menschen schreibe dieser, eine andere Art Krankheit zu bekämpfen ist folgende, durch das Ähnliche entsteht die Krankheit und durch die Anwendung des Ähnlichen wird die Krankheit geheilt. Also Samuel Hahnemann wollte einfach sagen, das, was ich entwickelt habe, ist nichts total Neues, sondern das ist ja sogar schon in der Antike bei Hippokrates, und der ist ja sowieso bis heute Stammvater der modernen Medizin. Es gibt ja die hippokratischen Eids, ne, die dann Mediziner ablegen sollen. Da kann er sich darauf berufen. In den folgenden Jahren konzentrierte sich Hahnemann auf die systematische Arzneimittelprüfung. So nennt man das in der Homöopathie. Das heißt eben, gesunde Leute nehmen jetzt irgendein Mittel und müssen dann genau aufschreiben, was für Symptome bei ihnen auftauchen. Und da hat er dann zahlreiche Freunde, Bekannte, die ihn damit unterstützen, neben seinen Selbstversuchen. Nach und nach veröffentlichte er durch die Beobachtung an seiner Familie und seinen Freunden festgestellte Symptome der von ihm untersuchten Substanzen. In seiner sogenannten Arzneimittellehre, Fragmenta de viribus medicamentorum positivis, so nennt er das, das war als Latein damals, nicht? Veröffentlicht er 1805. Im Jahr 1810 erscheint dann sein Hauptwerk. Sein Hauptwerk ist Organon der rationellen Heilkunde. Also seine Heilkunde wird erst später Homöopathie genannt. Erstmal nennt er sie rationelle Heilkunde. Rationell deshalb, weil er meint, das sei ja rein verstandesmäßig abgeleitet, nicht mehr von den Autoritäten des Mittelalters, sondern eben den Versuchen. Das war ja damals der Aufschwung auch der Physik und der Anfang der Chemie, wo man Versuche gemacht hat. Und hier macht er auch Versuche und meint, dann kommt er zu eindeutigen Ergebnissen. Es gibt dann eine zweite Auflage, 1819, die auch stark verändert. Er wird dann Professor für Medizin 1812 in Leipzig, bleibt bis 1821 an der dortigen Universität. In seiner Praxis musste er immer wieder feststellen, dass chronische Erkrankungen durch homöopathische Mittel nicht geheilt werden können, höchstens kurzzeitig. Das hat ihn dann frustriert. Also das heißt, er hat jetzt versucht, das anzuwenden. Meinetwegen, da hat jemand Fieber, jetzt habe ich irgendein Mittel, wenn das jemand nimmt, bekommt er Fieber, das gebe ich der Person. Manchmal hilft es, aber in chronischen Fällen oder eben wenn das also langwierige Erkrankungen sind, dann hilft es nicht. Langjährige Auseinandersetzung unter den homöopathischen Ärzten löste Hahnemanns erster Band der chronischen Krankheiten aus. Darin behauptet er, alle chronischen Krankheiten gingen ausnahmslos auf drei Urübel, die sogenannten Miasmen, zurück. Das seien Psora, Sikosis und Syphilis. Das heißt Feigen und Feuchtwarzen, Syphilis und Krätze. Das seien die Ursprünge aller chronischer Erkrankungen. Da merken wir, hier ist das schon recht originell, diese Idee. Und hier merken wir auch, er ist sehr stark Kind seiner Zeit. Da sind eben einfach solche Systematiken aufgestellt worden. Und drei klingt immer gut und naja, das sind häufig auftauchende Erkrankungen. Aber wir müssen sehen, das wird dann hinterher auch zu einem weiteren Grundpfeiler, der sich entwickelt in Homöopathie. Also diese Zuordnung wird dann von heutigen Homöopathen eher symbolisch verstanden oder exemplarisch. Hahnemann versteht sie durchaus real. Er sieht das als wissenschaftlich-medizinische Grundlage seiner Arbeit an. Die Veranlagung zu einer chronischen Anfälligkeit oder Erkrankung soll entweder auf eine vererbte oder eben über Jahre hinweg an persönlich angeeignete konstitutionelle Schwäche zurückgehen. Hahnemann meinte, dass alle Erkrankungen auf diese genannten Grundübel zurückzuführen sei. Und da hat er auch dann jeweils ein Gegenmittel. Das heißt nämlich, Psora soll durch Schwefel, Sulfur, bekämpft werden. Sulfur ist bis heute deshalb von den Homöopathen eines der am häufigsten verschriebensten Medikamente. Thuja gegen Sykose und Mercurius, das heißt Quecksilber gegen Syphilis. Und das heißt jetzt alle Erkrankungen, die er zu Syphilis ordnet, das heißt, du hast vielleicht gar keine Syphilis, aber jetzt hast du irgendeine Erkrankung und er sagt dir, alle chronischen Erkrankungen gehen auf diese Sachen zurück. Das heißt, gegen Ende seines Lebens hat er eigentlich nur noch diese drei homöopathischen Mittel verschrieben. Da ging es also gar nicht mehr darum, löst das aus oder nicht, sondern diese Erkrankung ist entweder der Krätze oder eben den Warzen oder eben der Syphilis zuzuordnen und dann bekommst du diese Medikamente. Und es gibt bis heute viele homöopathische Ärzte, die in erster Linie auch diese drei Medikamente verschreiben, weil sie damit sagen, kriegen wir ja alle anderen, weil alle anderen davon abhängig sind. Umstritten unter seinen Anhängern war dann insbesondere die Tendenz Samuel Hahnemanns im Laufe seines Lebens immer höhere Potenzierungen zu verschreiben. Schließlich sprach er sich dann für die sogenannten Hochpotenzen aus als die eigentlichen homöopathischen Mittel. Er ging davon aus, dass die einer außergewöhnlichen Heilkraft zukämen, weil die rein geistige Heilkraft in ihnen präsent sei. Das andere sei noch materiell, aber hier sei das rein geistige, die rein geistige Energie drin und die würde am intensivsten wirken. Bis heute sind die Regeln, die Samuel Hahnemann aufstellt, für die Medikamentenherstellung nicht rational nachvollziehbar. Das führte schließlich auch dazu, dass zeitgenössische Apotheker, damals durften ja nur Apotheker Medikamente herstellen, die hatte Hahnemann immer wieder kritisiert, weil die eben das nicht genauso herstellten, wie er sich das vorstellte. Denn es ging nicht einfach um Verdünnung, dass ich da in den Topf was reintürte und dann einfach mal umrühre, sondern es ging ganz genau darum, in welchem Rhythmus und wie häufig und in Richtung des Erdmittelpunktes müsste ich das verschütteln oder eigentlich, wie er das nennt, dynamisieren. Denn er ging davon aus, dass eine Verdünnung sei nicht nur eine Verdünnung, sondern durch dieses richtige Schütteln würde eben erst diese Energie freigesetzt darin. Sonst durch einfaches Vermischen würde das nicht stattfinden. 1832 gründet er in Köthen die Allgemeine Homöopathische Zeitung. Nachdem 1830 seine Frau verstarb, heiratete er 1835 eine seiner Patientin, eine Melodie de Herville, die aus Frankreich stammt, mit der er dann auch nach Paris zieht, 1835, und bleibt dort bis 1843, hat dort auch eine eigene Praxis und eigentlich bis zu seinem Tod ist er relativ gesund. Also das haben dann viele auch als Argument genommen, da muss doch an seiner Homöopathie was dran sein. Und wie gesagt, er ist ja relativ alt geworden, wenn er jetzt diese Zeit hier... Bitte? 88 Jahre. Genau, also das ist relativ alt. Und bis kurz vor seinem Tod...
Wie viele Jahre hat er die Frau geheiratet?
1835. Das heißt schon als Rentner, nicht?
Ja, als Rentner.
Ja. Also seine Frau ist auch einige Jahre jünger.
8 Jahre,
80 Jahre. Ja. Ja. Noch fit der Kerl dort, nicht? Ja, also, allerdings, als er dann in Paris ist, seine letzten Lebensjahre sind dann noch von heftigen Auseinandersetzungen um die richtige Homöopathie gekennzeichnet. Ärzte, die neben der Homöopathie auch andere Therapien der Wissenschaft, zwischenzeitlich wissenschaftlich etablierten Medizin einsetzen, von denen wollte Hahnemann nichts wissen. Die beschimpft er als After- oder Bastard-Homöopathen. Die können ja gar nicht richtig sagen, weil er sagt, nur die Homöopathie. Homöopathie gemischt mit wissenschaftlicher Medizin ist Unsinn, das geht nicht. Das war die Auffassung von Hahnemann. Die Herstellung homöopathischer Medikamente ist seit 1978 in einem homöopathischen Arzneimittelbuch HAB, abgekürzt, geregelt. Das Arzneimittelgesetz von 1979 rechnet die Homöopathie zu den besonderen Therapieeinrichtungen, die unter erleichterten Bedingungen zugelassen werden. Homöopathika können auch ohne Wirksamkeitsnachweis auf den Markt gebracht werden, was bei klassischen Medikamenten ja nicht der Fall ist, dass sie einfach so zugelassen werden. So, Zitat, registriertes, steht dann auf den Mitteln drauf, registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation. Also das heißt, im Grunde genommen, man geht davon aus, da ist keine Wirkung feststellbar, da ist keine untersuchbar, deshalb ist es nicht gefährlich und deshalb wird es zugelassen. Das ist die offizielle juristische Regelung dafür. Von dem homöopathischen Medizinverständnis her geprägt sind unter anderem auch folgende alternative Heilmethoden: die Biochemie nach Schüssler, die Homotoxologie und auch die anthroposophische Heilkunde. Die sind alle sehr stark von Samuel Hahnemann geprägt. Dazu gehört dann auch noch Reckewecks, also von Reckewecks ist diese Homotoxologie. Ich kann da versuchen, kurz noch drauf einzugehen. In den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts entwickelt der homöopathische Arzt Heinz-Heinrich Reckewegg seine sogenannte Homotoxologie. Das bedeutet zu Deutsch so viel wie die Menschengiftlehre. Er definierte nämlich Krankheit generell als Giftabwehrvorgang. Nach seiner Ansicht sind in den Menschen die schädlichen Stoffe, körpereigene und körperfremde, die er als Homotoxine bezeichnet. Also im Körper gibt es menschenfeindliche Stoffe, die nimmt er entweder auf oder der Mensch produziert sie selbst, und die seien für alle Krankheiten verantwortlich. Beispielsweise entdeckte er, in Anführungsstrichen, also er definierte das einfach, in Schweinefleisch vermutete er das Zootoxin. So nannte er das. Das sei in Schweinefleisch und das sei eben ein Homotoxin, also was dem Menschen schadet. Trotz der lateinischen Begriffe dürft ihr euch jetzt aber nicht darauf versteifen, wo das Zootoxin ist. Also wenn ihr einen Biochemiker fragt, der findet das natürlich nicht. Weil hier handelt es sich eben einfach um, er erfindet ja diesen Begriff und er erfindet dieses Menschengift, was da drin ist. Aber das wird dann einfach in seinen Werken natürlich einfach so auch genannt. Die Homotoxine seien nach Reckewegg für zahlreiche Krankheiten verantwortlich. Nach homöopathischen Vorstellungen potenzierte er dann die Homotoxine und die sollen dann denselben Stoff verursachte Krankheit heilen. Also meinetwegen, jetzt hast du Magengeschwüre. Die sind, nehmen wir mal an, auf das Schweinefleisch zurückzuführen. Was machen wir? Jetzt versuchen wir, das Schweinefleisch hoch zu potenzieren. Natürlich so hoch, dass eigentlich gar kein Schweinefleisch mehr drin ist. Jetzt nimmst du das ein und dann gehen deine Magengeschwüre weg. Das ist jetzt nicht dieselbe Idee, wie Hahnemann sie gehabt hat. Der hat ja gesagt, du nimmst irgendwas ein, da gibt es ein Symptom und das wird dann wieder eingesetzt, wenn du die Krankheit hast. Hier geht es ganz anders, hier gibt es ein System, eben welches Homotoxin was verursacht, also philosophisches System, und dann wird das potenziert und dann wird das verteilt. Die Reckewegs-Rezepturen, die sollten in 6 Phasen nach einer Wirkungsumkehr schädliche Toxine hergestellt werden. So gibt es dann einen antihomotoxinischen Stimulationseffekt, so nennt er das. Begleitet wird die Therapie im Normalfall, das wird bis heute angewandt, also das ist eine Therapie, die bis heute verbreitet ist, Homotoxologie, durch spezielle Diäten. Also so zum Beispiel das strikte Verbot von Alkohol, Kaffee, Tee und allen konservierten Lebensmitteln, was an sich sicherlich auch kein großer Verlust ist. Ich meine, gut, Kaffee haben wir heute Morgen wahrscheinlich gerne getrunken und Tee, insbesondere schwarzen hier, aber das ist für ihn, das sind die schädlichsten Sachen im Leben des Menschen. Da merken wir das natürlich auch jetzt wieder eine Modeströmung, die tauchen in anderen alternativen Heilmethoden auch wieder auf. Allerdings von Schädigung, meinetwegen, wie man das heute in der Ernährungswissenschaft da redet, von Fett, Zucker, sowas, da liest man bei ihm da nichts. Aber hier sind eben diese anderen Sachen. Akute Erkrankungen wird der Einsatz von Antibiotika und Chemotherapie strikt abgelehnt. Also er sagt, das darf man in keinem Fall tun, weil das hilft gar nicht, sondern man müsse seine Medikamente nehmen. Zitat aus dem Psychrembel Naturheilkunde: die Vorstellungen der Homotoxologie beruhen jedoch nicht auf aussagekräftigen Untersuchungen, sondern auf Einzelbeobachtungen und Spekulationen. Also das ist der gegenwärtige Stand der Bewertung dazu. Schüsslers Biochemie. Unter Biochemie versteht Schüssler, auch dessen alternative Heilmethode ist heute weit verbreitet, versteht man eine von dem Arzt Wilhelm Schüssler 1821 bis 1898 entwickelte homöopathische Heilmethode. Schüssler vertrat die Auffassung, dass alle Krankheiten durch die Störung des Mineralstoffwechsels bedingt seien. Heilung verspricht die Biochemie durch die Einnahme hochverdünnter Mineralsalze, die einerseits den Mineralstoffwechsel des Körpers ausgleichen und andererseits seine Selbstheilungskräfte stimulieren sollen. Also, und da wird jetzt dann auch wieder wissenschaftlich argumentiert. Und das klingt ja alles sehr wissenschaftlich, nicht? Also Salze, Mineralien. Nun müsst ihr darauf achten, aber das Problem ist, du nimmst gar keine Salze auf, weil die Salze sind ja so hoch potenziert, dass eigentlich diese Salze in dem Medikament gar nicht mehr drin sind. Aber hier ist wieder die Idee der Homöopathie, was ganz hoch verdünnt ist, also potenziert ist, das wirkt viel stärker als das Original. Deshalb, du brauchst dann diese Mineralien gar nicht mehr, weil eben diese Energie, die Lebensenergie des Minerals ist in dem Medikament so hoch drin, dass du dann eben dieses Original nicht mehr nötig hast. Also hochpotenzierte Präparate, etwa in der Höhe von D30, werden den Patienten oral oder als Salbe verabreicht. Generell müssen wir natürlich die Frage stellen, wieso das? Denn Leitungswasser enthält im Allgemeinen eine höhere Konzentration, zumindest hier in Lippe, an Natrium, an Kalium, an Calcium, an Phosphat, an Sulfaten, als die schüsslerischen Salze. Und jetzt wäre die Frage, warum die denn effektiver sein soll, als jeden Morgen einfach ein Glas Leitungswasser zu trinken. Ja, denn wenn seine Theorie wirklich stimmt, dass alle Erkrankungen auf den Mangel an diesen Mineralien stammen, dann müsste man sagen, animiert die Leute mehr Wasser zu trinken. Aber bei ihm ist es so, jetzt nimmst du ein Präparat, in dem diese Salze alle gar nicht drin sind. Und die sollen dann deinen Mangel an den Salzen in deinem Körper beheben. Hier merken wir wieder, wie stark das Ganze ideologisch von einer Weltanschauung durchdrungen ist. Die Sachen, die ich jetzt euch ja natürlich kritisch dazu sage, die wird ein Vertreter dieser Gruppe nie nennen. Der wird dir dann ausführlich erklären, wie wichtig die Mineralien sind, wird dann Untersuchungen dazu zitieren, wie wichtig die Mineralien im Stoffwechsel und für den Zellstoffwechsel und sowas sind, dass die in seinem Präparat eigentlich gar nicht vorkommen. Das wird dabei nicht erwähnt und dass die in anderen alltäglichen Nahrungsmitteln, die wir nehmen, viel stärker sind, natürlich auch nicht. Steiners anthroposophische Medizin baut ebenfalls ähnlich darauf auf. Rudolf Steiner, 1861 bis 1925, begründete neben vielen anderen Dingen auch die anthroposophische Medizin. Hier sind Elemente christlicher, hinduistischer, buddhistischer, gnostischer und kabbalistischer Religiosität vereint. Ziel ist es, Zitat von Steiner, das Geistige im Menschenwesen zum Geistigen im Weltall zu führen. Das ist das Ziel seiner Medizin. Also auch hier geht es in erster Linie der anthroposophischen Medizin um eine geistige Erfüllung und Heilung. In der anthroposophischen Medizin werden unter anderem vier Wesensglieder des Menschen unterschieden. Der physische Leib, der Ätherleib, der Astralleib und der Ichleib. Der physische Leib gliedert sich in drei zusammenhängende Funktionssysteme. Das Nerven- und Sinnensystem, das rhythmische System und das Stoffwechselgliedmaßensystem. Krankheiten entstehen laut anthroposophischer Medizin durch Über- und Unterfunktion dieser drei Systeme und der vier Glieder. Krebs beispielsweise soll durch überschießende Aktivitäten des Nerven-Sinnensystems und Entzündungen durch überwiegende Stoffwechselgliedmaßensystems entstehen. Viren und Bakterien werden in der anthroposophischen Medizin lediglich als begleitende Symptome körpereigener Krankheiten angesehen und sind deshalb bei der Behandlung von untergeordneter Bedeutung. Also das heißt, Viren und Bakterien spielen eigentlich keine Rolle, sondern hier ist es eben dein Astralleib, das heißt dein Energieleib, der ist krank und deshalb können sich dann Bakterien dabei festsetzen. Die übersinnlichen Zusammenhänge der menschengemäßen Heilung, wie Steiner das nennt, sollen anhand von anthroposophischer medizinischer Erkenntnismethoden und mystischen Schauens erschlossen werden. Also das heißt, er geht jetzt davon aus, er reist in seinem Geist in die kosmischen Sphären, er liest da in der himmlischen Akasha-Chronik und da erkennt er, was in deinem Körper nicht stimmt und dann wirst du richtig behandelt. In der anthroposophischen Diagnose finden sich unter anderem wissenschaftlich umstrittene Methoden wie der Blutkristallisationstest oder die kapillardynamische Bluttestanwendung. In der Therapie werden naturwissenschaftlich gesicherte Pharmaka durch Gaben esoterischer und hochpotenzierter Präparate ersetzt. Das ist eben das Homöopathische, was man aufnimmt. Dabei handelt es sich um sogenannte Typmittel, das heißt Pflanzenextraktmischungen verschiedener homöopathischer Verdünnungen. Dazu kommen dann tierische Präparate, wie zum Beispiel Maulwurfsfell, wird dann hoch verdünnt, oder Raubfischgalle. Und das wird dann auf glühendem Meeressand verrieben und dann hoch potenziert und dann verabreicht. Es gibt dann auch Metallverbindungen, so mit Gold, Quecksilber, Blei und so weiter. Die Therapie durchaus toxischer Gifte wird dann durch eine höhere Konzentration also die erreicht. Und dann ist das Quecksilber halt so hoch verdünnt, dass es chemisch ja gar kein Quecksilber mehr da ist, aber dass die Energie des Quecksilbers jetzt in dem Präparat mit enthalten ist. Die eingesetzten Medikamente werden durch eigens entwickelte Verarbeitungsmethoden aus der metallischen Ursubstanz gewonnen. Zum Beispiel gibt es da einen speziellen Metalldünger für Heilpflanzen, den Rudolf Steiner entwickelt hatte. Darüber hinaus sollen auch die Zusammenhänge mit den Planeten berücksichtigt werden. Die Verschreibung und Verwendung der Arzneimittel richtet sich nach homöopathischer Sibylle-Regel, Gleiches wird durch Gleiches geheilt. Ergänzt wird die Therapie durch heilrhythmische Übungen, weil er sagt, Rhythmus ist ganz wichtig, da gibt es die Eurythmie, das ist eine anthroposophische Bewegungslehre, und künstlerische Aktivitäten, die sollen besonders die Astralseele wieder heilen und dadurch auch die körperliche Heilung bewirken. Überzeugende Belege und wissenschaftliche Nachweise für diese anthroposophische Medizin gibt es natürlich nicht. Da habe ich jetzt einfach mal drei Beispiele genannt, wie sich die Homöopathie heute auch weiterentwickelt hat in anderen medizinischen Systemen und da auch gegenwärtig ist. Und wichtig ist jetzt zum Beispiel, die Begriffe zu hören, die klingen ja erstmal viele wissenschaftlich, sind es aber bei näherer Hinsicht nicht. Dann gibt es die sogenannte Komplexmittelhomöopathie, die heute bei vielen Ärzten durchaus beliebt ist. Hahnemann hat sie allerdings streng abgelehnt. Zahlreiche Homöopathen und Ärzte verschreiben heute sogenannten Komplexmittel. Darunter wird eine Mischung homöopathischer Mittel verstanden, die bei Behandlung eines bestimmten Symptoms eingesetzt werden. Zum Beispiel bei Husten, Ekzem, Kopfschmerzen. In der Hoffnung, dass der Patient wenigstens auf eine der vermischten Substanzen anspricht, muss nun nicht mehr der individuelle Typ der Erkrankung festgestellt werden. Konsequente Homöopathen müssen ein solches Vorgehen natürlich verurteilen, da die positiv wirkende Arznei durch mehrere andere Substanzen wieder gedämpft wird oder Krankheitssymptome hervorruft, die der Mensch ja gar nicht hat. Also nehmen wir mal an, du nimmst jetzt drei oder vier oder fünf verschiedene Präparate zusammen gemischt. Eines, wir gehen mal an, wieder davon aus, die Homöopathie wirkt wirklich. Eines wirkt jetzt gegen deine Erkrankung. Jetzt hast du aber vier andere, die ja deine Erkrankung gar nicht treffen. Die Idee Hahnemanns ist aber, wenn du gesund bist und einen Stoff nimmst, dann löst er ja diese Krankheit aus. Das heißt, einer der fünf Stoffe macht dich gesund und vier geben dir eine neue Krankheit. Wenn das System Hahnemann stimmt. Denn er geht jetzt auch davon aus, dass die hohe Potenzierung noch viel stärker wirkt als das Original. Deshalb Homöopathen warnen auch davor, wenn du gesund bist und ein homöopathisches Mittel nimmst, dass du dann krank werden könntest, weil das ja noch viel massiver wirkt als das Original. Wenn diese Theorie stimmt, wäre Komplexmittel aber der vollkommene Quatsch. Ist das einsichtig? Also das Problem dabei. Nun kommen wir zu einer etwas näheren Auseinandersetzung mit einzelnen Aspekten der homöopathischen Lehre. Zum Ersten die homöopathische Sibylle-Regel. Um ein Arzneimittel für einen speziellen Patienten zu finden, geht die Homöopathie nach der von Hahnemann aufgestellten Ähnlichkeitsregel vor. Die besagt, dass ein Medikament, das bei einem Gesunden bestimmte Symptome erzeugt, in der Krankheit diese Symptome bekämpfen kann. Jetzt ist die Frage, also demnach sollte beispielsweise eine Vergiftung durch hochverdünnte Gaben desselben Giftes geheilt werden können. Auch wäre anzunehmen, dass unterschiedliche Krankheiten und die ähnliche Symptome hervorrufen, mit dem gleichen homöopathischen Medikament effektiv bekämpft werden können. Da merken wir aber ein bestimmtes Problem. Nehmen wir mal an, das typische Symptom, das bis heute auch aus dem 19. Jahrhundert, ist Fiebers. Und jetzt gibt es ja einige Leute, die sich auch ein bisschen medizinisch auskennen. Wodurch könnte denn Fieber verursacht sein?
Körper kämpft gegen eine Krankheit an, schafft es nicht.
Ja, also das können jetzt meinetwegen Krankheitserreger sein. Das sagst du Infektion, also meinetwegen bakterielle Infektion oder so etwas. Was gibt es noch für Gründe, warum Fieber auftreten kann? Vergiftung. Bitte? Vergiftung. Bestimmte Form von Vergiftung, noch was? Malaria, genau. Und jetzt könnte man die Liste noch ziemlich lang weiterführen. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Erkrankungen, wo der Körper auf Fieber reagiert. Jetzt betrachtet Samuel Hahnemann ja nicht die aus unserer Sicht eigentliche Ursache, meinetwegen die bestimmten Typus von Bakterien, Viren oder sonst irgendwas oder Giften, sondern er konzentriert sich ja rein auf die Symptome, weil er sagt, die Ursachen sind mir eigentlich egal, das sind ja diese drei Miasmen sowieso. Das heißt, er behandelt lediglich die Symptome. Die Symptome sind aber bei vielen Erkrankungen ganz ähnlich, wie zum Beispiel Fieber, möglicherweise mit Schwitzen. Jetzt werden also nach homöopathischer Auffassung werden ganz unterschiedliche Erkrankungen mit demselben Mittel bekämpft, nur weil es ein ähnliches Symptom gibt. Und da müssen wir sagen, das ist nach heutiger Auffassung von Medizin ziemlicher Unsinn. Weil eben das Symptom nur ein Symptom ist und bei der Krankheit die Ursache bekämpft werden muss. Also hier ist ein gewisses Problem, was dabei entsteht. Die Auffassung, dass man Gleiches durch Gleiches heilen könnte. Im Wind ist schon relativ früh vertreten, habe ich auch schon gesagt. Ich habe das auch mit der China-Rinde darauf hingewiesen, dass eben heutzutage eigentlich bei Gesunden kein Fieber verursacht. Also hier ist auch das System ein bisschen problematisch, weil jetzt nimmt er das ein und sagt, jetzt wirkt China-Rinde gegen Fieber. Aber bei anderen würde dieses Symptom gar nicht auftauchen. Also dass sein Symptom, sein System dabei auch gar nicht gilt. Hahnemann lehrt auch, dass es sich im Allgemeinen bei Krankheitssymptomen an eine sinnvolle Gegenreaktion des Körpers handelt, die zu verstärken sei, um eine Genesung herbeizuführen. Dies ist jedoch nach heutiger Auffassung kein zu verallgemeinerndes Prinzip. Zum Beispiel Bluthochdruckkranke verspüren häufig keine Beeinträchtigung ihres Wohlbefindens. Dennoch ist wegen der langfristigen Schädigung am Herz oder Kreislauf eine Therapie erforderlich. Ist nun jedoch der Blutdruck gesenkt, so klagen manche Patienten über Müdigkeit, Verringerung der Leistungsfähigkeit oder ähnliches. Jetzt würde also Samuel Hahnemann eingreifen und wieder gegen diese Symptome kämpfen, um einen Bluthochdruck zu erzeugen. Und man merkt, dass das Medizinbild, was er hat, ist eines, das passt zum 19. Jahrhundert, aber eben nicht unbedingt zu heute. Weil wir merken, dass viele Erkrankungen, oder nehmen wir zum Beispiel mal Diabetes. Wenn du wirklich Diabetes-Schädigungen hast, dann ist meistens schon sehr weit vorangeschritten. Hier würde aber Samuel Hahnemann erst eingreifen, wenn die Symptome auftauchen. Meinetwegen, du siehst nicht mehr gut, weil sich dann die Zuckerkristalle in deinen Augen festgesetzt haben. Oder deine Glieder, die fangen an abzusterben oder so etwas. Ja, dann würde man hier einsetzen. Aber die Idee vorher einzusetzen, weil da eine Analyse einer Krankheit festzustellen ist, lange bevor Symptome auftauchen, ist bei der Homöopathie nicht vorhanden. Und wie gesagt, auch die Idee, jetzt das erstmal zu verstärken, würde dann logisch dazu führen, den Zuckerkranken therapierst du am besten damit, indem du ihm besondere Dosierungen von Zucker zusätzlich spritzt. Nach aller Erkenntnis, die man heute hat, hilft das aber gar nichts. Ja, je nachdem, wenn der Zucker wirklich noch da ist, ist es sogar im Gegenteil dazu. Je nachdem, in welcher Phase du gerade bist, ob Unterzuckerung oder sonst was, allgemein eher negativ. Und wenn es so hoch dosiert ist, dass eigentlich gar nichts mehr drin ist, das, was dein Körper jetzt nur stimulieren soll, eine ähnliche Reaktion hervorzurufen, hilft das nach dem, was wir bisher wissen, nichts. Und das System, Denksystem, ist auch schon problematisch dahinter. Nun komme ich zur Arzneimittelprüfung. In diesem Ähnlichkeitsprinzip sollte eine fiebrige Erkrankung beispielsweise mit einem fiebererzeugenden Mittel in geringer Dosis behandelt werden. Samuel Hahnemann stützt sich dabei ja auf das Gedankengut des griechischen Arztes Hippokrates, habe ich ja schon erwähnt. Um herauszufinden, gegen welche Symptome zum Beispiel Kaliumcarbonat wirksam sein könnte, erprobt man es an gesunden Patienten und findet möglicherweise folgende Auswirkungen. Weinerlichkeit, Depression, Schreckhaftigkeit, Ängstlichkeit, Atemnot, kalte Füße, leichter Schlaf, Appetit auf saure Gurken und Kontakthemmungen. Ja, tatsächlich, in den Büchern der Homöopathie steht das genauso drin. Und deshalb, ein homöopathischer Arzt muss ja all die Sachen abfragen. Der fragt ja nicht nur, wo tut es dir weh, sondern alles möglich. Wie hast du geträumt, was magst du gerne, wie fühlst du dich, wenn du spazieren gehst, alles möglich. Alles kann eine Auswirkung haben und das wird alles dann verglichen mit Patienten, mit Gesunden, die irgendwann mal ein Mittel genommen haben und sich so gefühlt haben. Ob ihr Fühlen wirklich auf das Medikament zurückgeht, kann natürlich keiner sagen. Denn einer, der gerade einen Versuch für Samuel Hahnemann macht, der kann sich ja trotzdem mit seiner Frau streiten und deshalb depressiv sein. Und dann würde er jetzt eintragen, heute depressiv gewesen. Also steht da jetzt drin, aha, das Mittel löst Depressionen aus, zum Beispiel. Oder der kann irgendwas essen und das kommt ihm nicht gut. Also man kann ja bei dieser Arzneimittelprüfung auch nie alle Faktoren ausschließen. Zumal auch nie jeder Organismus gleich darauf reagiert. Aber davon geht er erstmal aus per se. Und dann werden solche Symptomsammlungen beschrieben. Die Gesamtheit der beobachteten Symptome ergeben das Arzneimittelbild, so nennt das die Homöopathie. Sind bei einem Patienten typische Symptome von Kaliumcarbonat zu beobachten, soll die betreffende Person eben dasselbe Arzneimittel einnehmen. Die bei einem gesunden Patienten Menschen hervorgerufene Kaliumcarbonat-Symptome können durch homöopathischer Auffassung denselben, der an diesen Krankheitssymptomen leidet, wieder gesund machen. Arzneimittelprüfung wird in der Homöopathie am gesunden Menschen vorgenommen, eben nachdem er das dann alles aufgeschrieben hat. Es gibt dann sogenannte Repertorien, das heißt Verzeichnisse, in denen alles dann aufgeschrieben wird, die gelten bis heute noch. Also die Dinge, die Samuel Hahnemann vor 150 Jahren zusammengestellt hat, sind bis heute Grundlage davon, wobei die bei weitem natürlich nicht dem heutigen medizinischen Standard entsprechen. Weder in der Art und Weise, wie man sie rausgefunden hat, noch eben, dass sie ergänzt werden dürfen. Also das heißt, die richtigen Homöopathen lassen auch nur die Mittel zu, die damals zu der Zeit geprüft worden sind. Weil das ist ja klassische Lehre von Hahnemann. Es gibt dann auch einige Außenseiter der Homöopathie, die neue Regeln dazu, also neue Mittel dazu versuchen herauszufinden. Unter seinen Patienten, um seinen Patienten das für ihn geeignete Medikament verschreiben zu können, geht der Homöopath nun den umgekehrten Weg. Er erstellt eine detaillierte Anamnese. Unter Anamnese versteht man in diesem Zusammenhang die zu diagnostischen Zwecken erzogene Datenerhebung eben des Homöopathen. Um diese Spur der Krankheitsursache zu entdecken, werden alle möglichen Informationen über frühere Erkrankungen, Selbstaussagen des Patienten zu seinem Befinden, seinem Umfeld, sowie Angaben zu seinen Angehörigen gesammelt. Dann sucht man nach dem geeigneten Präparat, das am besten zu diesen Beschwerden passt. Die klinische Diagnose, das heißt Blutanalyse, Computertomographie oder sonst was, spielt für diese Krankheitsfindung keine Rolle. Sondern es werden wenig diese Arzneireaktionstypen, so nennt man das, eingeteilt. So gibt es zum Beispiel Schnupfen mit hohem Fieber, Schnupfen ohne Fieber, Schnupfen mit Appetitlosigkeit, Schnupfen ohne Appetitlosigkeit, Schnupfen mit Kälteempfinden und so weiter und so weiter. Und jetzt wird also nicht jeder Schnupfen gleich behandelt. Klassische Medizin sagt ja, dieser Schnupfen verursacht durch diese Viren oder Bakterien, dann alle dasselbe. Hier werden jeder anders behandelt, weil du hast vielleicht dieselben Bakterien, aber du hast ja keinen Appetit und der hat Appetit oder du frierst und deshalb muss man ganz anderes Mittel nehmen, was dann dagegen wirkt. Also hier eben total andere Auffassung von diesen Dingen. Das homöopathische Medikament wird dann also ein eigenes Leben, was da ausgesucht wird. Also hier haben wir jetzt gesehen, es sind gewisse Probleme mit unserer gegenwärtigen Auffassung und unserem Wissen von Krankheiten, die da auftauchen. Das zweite ist die Sache des Potenzierens. Die Anhänger der Homöopathie wird die Homöopathie zwar als Naturheilmethode oder sanfte Heilmethode bezeichnet, dennoch müssen wir feststellen, dass zu den homöopathischen Arzneimitteln auch eine Reihe toxischer, das heißt giftiger Substanzen gehören, zum Beispiel das Quecksilber, auch andere. Also wer sagt, dass Homöopathie in erster Linie Pflanzenheilkunde sei, das ist total falsch. Zum Ersten ist es so, weil in der Homöopathie nicht nur Pflanzen, sondern auch Mineralien und tierische Substanzen hochverdünnt werden. Also Pflanzen sind nur eines davon. Da merken wir, stimmt schon nicht. Zum Zweiten, weil ja gar nicht diese pflanzliche Substanz heilt, sondern die durch Dynamisierung entstandene Lebensenergie heilt. Nach Auffassung von Hahnemann. Im Prinzip, das Prinzip der homöopathischen Verdünnung wurde von Hahnemann insbesondere aufgrund der beobachteten sogenannten Erstverschlimmerung eingeführt, bei dem niedrige Dosierung eines Mittels, wenn man sie eingibt, dann zu einer Verstärkung der Krankheit führen, erst einmal. Und dann sagt er, werden dadurch die Selbstheilungskräfte des Körpers stimuliert und dann schlägt der Körper eben dagegen zurück. Hahnemann mischte so erstmal einen Teil der Substanz durch kräftige Schütteln mit neun Teilen eines Wasser-Alkohol-Gemischs. Später nimmt man es auch mit Milch, Zucker, wird das noch vermischt. Das ist eben eine andere Methode dabei. Und das wäre jetzt also eine Verdünnung 1 zu 10. Das ist dann D1. Jetzt wird wieder davon ein Teil genommen und wieder mit 10 anderen vermischt. Jetzt haben wir 1 zu 100, das ist D2. D3 ist dann sozusagen 1 zu 1000, also jeweils eine Dezimalstelle dabei weiter. Und das geht dann ein ganzes Stückchen weiter. Es gibt dann Verdünnung eben wieder 1 zu 10. Das D6 wäre dann beispielsweise 10 hoch minus 6 Verdünnung jetzt von dem Originalsubstanz. Bei einem Verdünnungsverhältnis von 1 zu 100 spricht man dann von den C-Potenzen. Also D-Potenzen ist 1 zu 10 und C-Potenzen sind 1 zu 100. Das heißt, die erste Verdünnung ein Teil zu 100 Teilen Alkohol. C2 wäre dann, jetzt 100 mal 100 sind 10.000, nicht? Das heißt, die C2 sind schon 1 zu 10.000. C3 wäre dann 10.000 mal 100, 1 zu 1 Million, nicht? C3. Und jetzt können wir das immer so weiterrechnen. Also, man spricht bei, und dann gibt es auch noch die LM-Potenzen. Die LM-Potenzen haben ein Mischungsverhältnis von 1 zu 50.000. Also das heißt, LM1 ist 1 zu 50.000. LM2 sind 50.000 bei 50.000. Hat jemand einen Taschenrechner oder ist gut im Kopf rechnen? Ja, also jedenfalls ziemlich hoch verdünnt. Dann die von Niedrigpotenzen spricht man bis in der Homöopathie bis zu D12. Wobei D12 ist jetzt schon verdünnt 1 zu einer 10 mit 12 Nullen dabei. Von Hochpotenzen spricht man etwa bei D30 oder C200. Also C200, jetzt müssen wir überlegen. C1 ist 1 zu 100. Jetzt müssen wir also, wenn wir 200 haben, ist das eine 1 mit 400 Nullen. Also eine Zahl, die natürlich gar nicht mehr vorstellbar ist. Und das sind dann Medikamente, die sagen Heimer, die sind besonders durchschlagend, weil die eben so stark potenziert sind dabei. Ja, das ist vielleicht nicht ganz so einfach zu sagen. Ich komme ja gleich auf noch ein gewisse Probleme, auch bei der Herstellung dabei. Also.
Ja. Also das heißt, je höher ich das verdünne, je höher wird diese Energie, die wirkt.
Richtig. Genau. Ja, genau so. Nun, wie gehen wir damit um? Zuerst müssen wir feststellen, dass beispielsweise Präparate wie Phosphor D30 oder Schwefel, das heißt Sulfur D30, sollen nach homöopathischer Lehre unterschiedliche Wirkung haben. Nach naturwissenschaftlicher Betrachtungsweise sind allerdings beide reine Verdünnungsmittel, also weil ja nichts mehr da ist, nur noch das der Alkohol-Wasser-Gemisch, was da vorhanden ist. Wie ist das jetzt also zu erklären, müsste man hier eine Antwort suchen dabei. Nicht glaubhaft zu machen ist die Annahme der Homöopathie, dass beim Verschütteln lediglich die ursprüngliche Wirksubstanz gesteigert werde. Denn in jeder Trägersubstanz sind ja immer auch Verunreinigungen da. Und die würden ja am Anfang in viel geringerer Substanz da sein. Das heißt, wir können ja nie ein rein Wasser-Alkohol-Gemisch machen. Oder wir können nie ein reines Milchzuckersubstanz haben. Auch in der Herstellung von Medikamenten sagt man immer bloß eine Reinheit bis zu solcher Stelle nach dem Komma. Das heißt, wir haben nie eine hundertprozentige Reinheit. Das ist unmöglich herzustellen. Es muss ja bloß ein Staubkorn bei der Herstellung irgendwo auf das Alkohol drauffallen. Jetzt wird ja das Staubkorn auch mit potenziert. Weil das am Anfang aber schon einer geringeren Dosierung ist als die Originalsubstanz, müsste dieses Mittel viel stärker auf das Staubkorn reagieren, was eben hoch, meinetwegen löst das dann Stauballergie aus. Nicht? Weil wenn man viel Staub hat, hustet man. Also jetzt nimmst du das Mittel, fängt plötzlich an zu husten. Aber ich meine, ich bin ja erstmal nur noch im System der Homöopathie. Wenn die Homöopathie stimmt, dann müsste das die Folge haben. Also jedes Mittel ist verunreinigt. Solche Sachen wie Stiefel ist immer etwas verunreinigt. Minimal natürlich, aber selbst es ist Details darin. Dann irgendwo am Flaschenrand, da ist vielleicht ein bisschen getrocknetes Wasser noch. Oder in der Luft ist irgendwo ein Staubkorn, ein Pollenkorn, was du gar nicht siehst, fällt damit rein. Und schon wird das mitpotenziert. Das heißt, diese ganze Sache der Potenzierung, selbst wenn sie luftdicht abschließt, es sind immer noch Fremdkörper da drin. Nur eben minimal, wenige. Aber die genügen ja schon. Und jetzt, wenn die potenziert würden, dann müssten diese Dinge viel stärker wirken als die Originalsubstanz. Denn woher weiß der die Dynamisierung, was sie dynamisieren soll und was nicht? Entweder wird sich alles dynamisieren oder eben nichts dabei. Also das wäre jetzt ein logisches Problem, was darin steckt. Darüber hinaus ist es so, dass nach physikalischen Gesetzen ich habe jetzt noch ein paar Beispiele geführt, also dass eben selbst bei der Halbleiterherstellung gibt man sich mit einer Reinigung, etwa in einem Maßstab von 1 zu 10, das heißt einer 1 mit 10 Nullen zufrieden. Und das gilt dann schon als absolut staubrein. Aber bei Homöopathie ist das ja noch viel, viel höher, die Reinheit, die man hier erreichen müsste. Also das ist mit der Trägersubstanz. Ja. Darüber hinaus ist ja jetzt die Frage, wenn der Stoff wirklich potenziert wird, warum wird denn lediglich die Heilkraft dieses Stoffes potenziert und nicht alles andere? Jetzt könnte man ja auch sagen, müsste dort beispielsweise Geschmack potenziert werden, Geruch potenziert werden oder Nebenwirkungen auch potenziert werden. Wie weiß der Stoff, dass er nur die Heilkraft potenziert, die ich gerade haben will? Auch schwer nachvollziehbar. Darüber hinaus wäre dann auch die Frage, wenn die Homöopathie stimmt, warum die Menschen nicht viel stärker reagieren auf alle möglichen Stoffe, die sie ja tagtäglich hoch verdünnt oder potenziert, wie wir es nennen können, einnehmen. Beispielsweise jedes Glas Wasser ist ja hochpotenziert mit allen möglichen Schad- und Heilstoffen. Ein Glas Wasser müsste rein theoretisch das beste Heilmittel sein. Denn innerhalb der letzten, sagen wir mal 5000 Jahre, je nachdem wie lange die Welt existiert, ist dieses Wasser ja schon so ziemlich über alles rübergeflossen. Das heißt, es ging mit allen Pflanzen in Verbindung gekommen, mit allen Giften, mit Schwefel sowieso. Und das ist dann so hoch potenziert, im Ozean alles nochmal durchgerührt dabei. Das müsste die durchschlagende Kraft eigentlich haben. Das könnte natürlich eine Rolle spielen. Ja.
Ja. Welches Wasser klingt, was man jemand hat erzählt?
Dass das auch eine Rolle spielen sollte. Das ist aber bei der Homöopathie, wird das nicht beachtet. Das ist eine andere alternative Heilmethode, die solche Sachen berücksichtigen dafür. Nun ist dabei auch noch ein zusätzliches Problem. Und zwar, jetzt wird häufig davon ausgegangen, was damals man ja noch nicht wusste, jetzt wird gesagt, in der Trägersubstanz, da wird lediglich die Information der Heilsubstanz potenziert. Also man geht davon aus, jedes Molekül ist ja nach einer bestimmten Ordnung aufgebaut. Nicht? Und jetzt könnte man das, wenn man das mal vergröbert, einfach in eine Art Wachs einen Abdruck machen von dem Molekül. Und jetzt hätte ich theoretisch, wenn das gut funktionieren würde, einen Abdruck und nach dem könnte ich das Original wiederherstellen. Ja, das ist also die Idee, die heute Homöopathen nennen, um dann zu erklären, wie das funktionieren solle. Und jetzt sagt man, gibt es deshalb zwar in der Substanz der Medikamenten nicht mehr die Originalsubstanz, aber die ist voll von den Abdrücken der Originalsubstanz und deshalb wirkt sie auch. Nehmen wir einmal an, das stimme wirklich. Es gibt bisher keinen einzigen medizinischen Hinweis darauf. Es gibt physikalische Untersuchungen zum Gedächtnis des Wassers und Gedächtnis von Alkohol, so nennt man das dann in der Diskussion. Also kann Wasser sich wirklich an das erinnern oder Alkohol, mit dem es früher mal zusammen war? Das heißt, gibt es wirklich einen Abdruck im Wasser davon? Die bisher eindeutigen Ergebnisse sind, dass es nicht geschieht. Aber nehmen wir mal an, die Wissenschaft ist einfach noch nicht so weit und die Homöopathen sind hier viel weiter und sie wissen, das ist tatsächlich vorhanden. Jetzt ist aber eine ganz wichtige Frage, die wir da nämlich beantworten müssen. Welche? Nehmt einmal an, das sei so. Wo ist jetzt aber ein großes logisches Problem wieder? Richtig, weil wenn ich jetzt ganz hoch potenziere, dann habe ich ja nicht mal mehr die Abdrücke des Originals, sondern die Abdrücke der Abdrücke der Abdrücke der Abdrücke. Und jetzt muss ich erklären, warum denn die Abdrücke der Abdrücke der Abdrücke viel wirksamer sind als das Original. Das würde ja nach einer Logik bedeuten, du machst eine Kopie von meiner Sache auf dem Kopierer. Diese Kopie kopierst du wieder. Und diese Kopie kopierst du wieder. Und das machst du jetzt mal 1000 Mal. Und dann sage ich dir, die letzte Kopie ist besser als das Original. Ja, je nachdem, wie gut der Kopierer ist, nicht? Aber normalerweise steckt keine Logik darin, dass die Kopie der Kopie der Kopie, weil sie kopiert ist, wirksamer sein soll als das Original. Denn in dieser Idee steckt ja drin, das Original wirkt. Und jetzt muss ich erklären, warum denn das, wo nicht so Original mehr drin ist, noch wirkt. Da sage ich, das wirkt durch den Abdruck. Aber wieso ist der Abdruck wirksamer als das Original? Und warum ist, wenn ich diesen Abdruck nochmal abdrücke, warum ist es dann noch wirksamer? Das ist etwas, was bisher allem wissenschaftlichen Denken eher widerspricht, als es bestätigt.
Aber das ist in der Logik der Homöopathie drin, weil die Verschüttung ja genauso wäre.
Genau. Richtig, aber hier will ich ja damit sagen, das, was hier man versucht, naturwissenschaftlich zu erklären, das heißt durch Informationstechnologie, durch den Aufbau der Moleküle, hat nichts zu tun mit der eigentlichen Homöopathie. Denn die eigentliche Homöopathie, die will die Potenzierung der geistigen Substanz, die gesteigert werden soll. Und zwar nach Gesetzen, die mit der modernen Naturwissenschaft gar nichts zu tun haben und auch unserem gesunden Menschenverstand total entgegensprechen. Weil es geht ja nicht mal darum, mehr hilft mehr, wie das die normale Medizin normalerweise macht. Das heißt, hast du wenig Schmerzen, gibt es wenig Schmerzmittel, hast du viel Schmerzen, gibt es viel Schmerzmittel. Das ist das Normale, nicht? Dabei. Da ist die Homöopathie ja ganz im Gegensatz dazu. Aber da kann man ja noch drüber diskutieren. Könnte ja durchaus noch sein. Aber hier ist ein ganz neues System, was mit naturwissenschaftlicher Forschung gar nichts mehr zu tun hat. Denn die Idee, dass Verdünnungen notwendig sind, die ist ja heute in der Medizin allgemein akzeptiert. Nur das hat mit Homöopathie nichts zu tun. Manche Homöopathen versuchen so zu argumentieren, indem sie sagen, ja, ist doch ganz klar, jetzt nimmst du meinetwegen reine Belladonna, Tollkirsche, und dann bekommst du Herzprobleme. Oder Fingerhut, auch Herzprobleme. Das ist ja auch klar. Und es gibt aber heute Medikamente, Herzmedikamente, die mit Belladonna oder Fingerhut hergestellt werden. Aber natürlich verdünnt, ist ja vollkommen klar. Jedes chemisch hergestellte Medikament ist ja auch zum allergrößten Teil nur Trägersubstanz, damit die Tablette ein bisschen größer aussieht und so, damit da etwas mehr drin ist. Die reine Wirksubstanz ist meistens ein geringerer Teil, der dabei drin ist. Meistens, nicht immer. Es kommt natürlich darauf an. Ich meine, wenn ich jetzt Insulin spritze, dann versuche ich das nicht noch aufzumischen, dass es dann noch mehr wird und so. Dabei nicht, aber bei vielen anderen Medikamenten wird das verdünnt, damit es eben die richtige Wirksamkeit hat. Das hat aber, wie gesagt, nichts mit Homöopathie zu tun. Weil Homöopathie sagt ja, wenn gar nichts mehr da ist, substanziell, sondern nur noch die reine geistige Energie, dann wirkt es am stärksten. Und das hat eben mit dem, was wir bisher alles, was wir wissen an Naturerkenntnis, Medizin, an Alltagserkenntnis, mit dem stimmt das dort nicht überein. Manche Homöopathen versuchen die Wirkung auch zu erklären, indem sie sagen, das sei so ähnlich wie mit der Pockenimpfung zum Beispiel. Da sagt man ja, wenn einer gesund ist und bekommt eine Pockenimpfung, dann kann er bestimmte Symptome der Pocken entwickeln. Manchmal leichtes Fieber oder so etwas. Und das sei so ähnlich. Da würden also die Selbstheilungskräfte des Körpers stimuliert werden. Ihr merkt schon, dass dieses Beispiel natürlich auch ein Pferdefuß hat. Denn hier werden ja gerade die erstmal die reduzierten Pockenviren, Pocken, die Viren sind das Viren oder Bakterien? Pocken? Kennt sich hier jemand aus? Bakterien? Bakterien, glaube ich, nicht? Das Pocken, das die Bakterien, die werden ja erstmal in ihrer Potenz beschnitten, das heißt, dass sie nicht mehr richtig anstecken können, und die bekommt ja bewusst der Gesunde und nicht der Kranke. Das heißt, der Pockenkrank ist, noch zusätzliche Pockenviren, Pockenbakterien zu impfen, wäre nach heutiger medizinischer Auffassung vollkommener Unsinn. Aber Gensaru Hahnemann sagt, genau das müsse man tun. Weil ja derjenige hat jetzt ja die Symptome, die der andere bekommt, wenn man ihn mit Pockenviren impft, mit Pockenbakterien impft. Also hier merken wir, das System stimmt nicht vorne und hinten. Hier sind es tatsächlich die Antikörper, die im menschlichen Körper hergestellt werden, durch eine niedrige Potenz, die ihn vorbereiten sollen, dass, wenn er mit den echten Pockenbakterien zu tun hat, nicht angesteckt wird. Aber Samuel Hahnemann geht ja davon aus, wenn derjenige schon angesteckt ist, dann müsste man ihm das geben, damit er gesund wird. Wäre ja auch eine interessante Sache. Ihr könntet damit Milliarden verdienen. Versucht, so ein AIDS-Medikament zu entwickeln. Ihr werdet superreich. Probiert es mal. Also, aber beteiligt mich an eurem Gewinn. Ich habe euch auf die Idee gebracht. Das wäre ja die Idee. Du musst einfach Viren nehmen, AIDS-Viren. Die musst du hoch verschütteln. Gib sie den AIDS-Kranken und sie werden gesund. Das wäre eine super Idee, nicht? Bisher scheint es nur noch nicht geklappt zu haben. Also hier merken wir, in dem System ist ein Problem. Das heißt, ich kritisiere noch gar nicht das System selbst, sondern ich versuche nur zu sehen, wenn das System stimmt, dann gibt es innerliche logische Probleme mit dem, wie es aufgebaut wird. Ja. Also das ist mit diesen Kopien der Kopien und so weiter. Es gibt dann eben auch diese von Loch-Schmidtsche Zahl, von der man spricht, eben wo dann kein einziges Molekül mehr vorhanden ist. Das ist spätestens bei der Potenz von D30 der Fall. Also wo jetzt original nichts mehr vorhanden ist, sondern dann bloß noch die Kopie der Kopie, nur noch die mögliche Information, von der uns heutige Physiker sagen, dass es die gar nicht gibt, dass die dann wirksam sein würde. Ja, jetzt muss ich gerade hier noch mal ein bisschen weiter. Ja. Ja, jetzt gibt's auch noch eine spezielle Überlegung, die ich hier jetzt nicht mehr mit reinbringe. Und zwar geht es da um die Strukturbildung von Lösungsmitteln, die nach bestimmten Clustern funktioniert. Das ist aber eine spezielle Sache, die könnt ihr dann nachlesen in meinem Buch darüber. Da gibt es eben eine Untersuchung von einem Professor Martin Lambrecht, Professor für Physik an der Technischen Universität Berlin, der das untersucht und der sagt, auch aus diesem Grunde sei es gar nicht möglich, dass eben dann der Abdruck so wirken würde wie das Original. Weil das ja eben seitenverkehrt sei und deshalb auch sowieso nicht dieselbe Sache stimulieren würde dafür. Und natürlich eine Kopie davon sei, gäbe es auch nicht und so weiter. Also es seien gar nicht dieselben Eigenschaften, die da wären. Einige Homöopathen behaupten auch, dass Schwingungen oder Wirkungen, in Anführungsstrichen, so wird das genannt, der verdünnten Substanzen seien weiterhin vorhanden und bewirken die Heilung des Patienten, selbst wenn physikalisch nichts mehr dabei vorhanden sei. Ja, gegenwärtig gibt es auch homöopathische Forscher, die sich mit der Idee beschäftigen, dass sich Wasser magnetisieren ließe und seine Heilwirkung durch ein Kupferdraht übertragen werden könne. Also das heißt, neue Ideen der Homöopathie. Das heißt, du hast ein Fässchen nur noch, fasst dann drauf und dann bekommst du da die Sachen übertragen. Jetzt wäre natürlich die Frage, ist möglicherweise Homöopathie einfach nur ein Placebo, das heißt ein Scheinmedikament? Wenn eine rein innerweltliche, materielle Heilung durch homöopathische Medikamente weitgehend ausgeschlossen erscheint, also eine physikalisch-medizinisch nachvollziehbare, kann die zu beobachtende Heilung entweder auf sogenannten Placebo-Effekt oder auf die Wirkung übernatürlicher Mächte zurückgeführt werden. Es ist zu berücksichtigen, dass die Gesundheit des Patienten natürlich auch psychosomatisch beeinflusst werden kann. Weshalb positive Einzelerfahrungen mit einer Heilmethode keine gültigen Rückschlüsse auf die generelle Wirksamkeit zulassen. Diese Tatsache sind, das über die Psyche, das funktioniert, nennt man Placebo-Effekt, das habe ich ja schon alles erklärt, weil eben das Vertrauen des Patienten darauf ist und so weiter, kann es auch drastische Verbesserungen geben. Ich springe hier mal ein bisschen. Ja, also das wäre prinzipiell zumindest auch möglich. Das müssten wir jetzt einfach abklären dabei. Bei manchen Mitteln der Homöopathie sehen wir auffällig hohe Wirksamkeit. Es gibt auch Homöopathie für Tiere, die nicht immer, aber in vielen Fällen wirkt. Besonders wird dann auch die Homöopathie an Kindern genannt, die einen gewissen Erfolg hat, wo man dann eher sagt, dass hier möglicherweise dieser Placebo-Effekt eine geringere Wirkung hat. Weil ja das Kind jetzt nicht sehr stark überzeugt ist. Wobei das gilt auch nur zum Teil. Weil ein Kind, was sehr stark den Eltern vertraut und weiß, die Eltern vermitteln mir das Vertrauen, dieses Medikament hilft, das muss nicht vom Arzt überzeugt werden, muss auch nicht die Homöopathie-Idee schlucken, aber das ist einfach überzeugt. Das, was die Eltern jetzt tun, hilft mir tatsächlich. Und da die Kinder häufig sehr stark für diese Autorität der Erwachsenen akzeptieren, das ist wahr. Kennt ihr vielleicht auch von manchen Kindern, die kommen dann vom Kindergarten zurück und sagen, meine Kindergärtnerin hat gesagt, das ist so. Selbst bei Sachen, die sie missverstanden haben. Aber weil das die Kindergärtnerin gesagt hat, deshalb stimmt das auch so. Und das kann natürlich genauso bei Medikamenten auch sein. Wenn die Eltern sagen, das hilft jetzt, das nimmst du und das geben sie auch, dann kann hier durchaus auch eine psychosomatische Wirkung höher sein. Inwiefern die dann allerdings bei Pferden, Kühen oder sonst was auch da ist, das macht möglich etwas bezweifeln. Wobei es auch Untersuchungen dazu gibt. Es gibt tatsächlich Hinweise darauf, dass auch Tiere... Ja, es gibt aber Hinweise darauf, dass Tiere sehr stark auf die, meinetwegen, Körpersprache eines Menschen eingehen. Auf die Signale, die er ausgibt, nonverbale. Aber ob das nun so intensiv psychosomatisch wirkt, das will ich etwas bezweifeln. Deshalb halte ich eine psychosomatische Wirkung bei Homöopathika für eine mögliche, aber nicht die alleinige. Denn die erklärt nicht alles. So würde ich das einmal sagen. Nun, wir müssten zumindest jetzt auch sagen, es gibt bestimmte Grenzen von der Homöopathie. Homöopathische Behandlung erst einmal sollte, jetzt losgelöst mal von einer geistlichen Bewertung, nur parallel zu einer wissenschaftlichen Medizin angewandt werden und nicht, wie Hahnemann es deutlich fordert, vollkommen ohne. Hahnemann, manche Homöopathen bis heute, fordern eindeutig keine wissenschaftliche Medizin, denn die behindere nur die homöopathische Heilung. Nicht alle sagen das, aber einige. Also ich habe beispielsweise einen getroffen, das ist für mich eine interessante Erfahrung gewesen, schon einige Jahre zurück, einfach weil ich gedacht habe, wie kann man dabei so verbohrt sein? Das war ein homöopathischer Arzt, der hatte einem krebskranken Patienten dann bestimmte Medikamente verordnet, hat gesagt, das wird ihn gesund machen. Auch eine bestimmte Diät natürlich, so zum Beispiel durfte er nur noch Gemüse essen, was ja generell auch gut ist, nicht? Und dann ist er doch trotzdem gestorben. Was sagt der homöopathische Arzt? Der hat dann danach gesagt, nicht seine Methode sei festgeschlagen, sondern, ja, dieser Kerl, der hat viel zu viele Äpfel gegessen. Der hat 5 Äpfel auf einmal gegessen. Hätte ich das gewusst, ja, dann hätte ich ihm das natürlich verboten. Dann hätte er überlebt. Ja, und hier merkt man, ist das ein Grundproblem der Homöopathen. Ein Homöopath hat immer Recht. Das heißt, ich habe bisher noch fast keinen Homöopathen erlebt, der nicht Recht hat. Sondern wenn, dann liegt es einfach daran, dass du noch nicht alle Symptome erzählt hast. Sondern plötzlich sagst du, ja, ich hatte ja letzte Nacht Albtraum. Ja, Albtraum, ganz klar. Dann muss man ein anderes Medikament nehmen. Das nächste Mal sagst du, ja, ich habe aber Appetit auf, was weiß ich, grüne Tomaten. Und sagen, ja, dann müssen wir natürlich ein total anderes Medikament nehmen. Das heißt, die Diagnose ist so vielfältig, dass es bei ein und derselben Erkrankung viele unterschiedliche Methoden gibt, darauf zu reagieren. Und deshalb, ein Homöopath im Normalfall wird ja auch so reagieren, wir sagen, probier das aus, hilft nicht, dann kommt das nächste, dann kommt das nächste, dann kommt das nächste. Wenn es wirkt, dann natürlich in Ordnung. Also hier merken wir, in der Diagnostik ist schon ein gewisses Problem, was darin liegt, weil du nie alles berücksichtigen kannst, sondern immer natürlich nur Details. Dann, ja, deshalb auch wissenschaftliche Betreuung, weil relativ nachweisbar Homöopathie zum Beispiel beim Knochenbruch nicht hilft. Dann ist es besser, du gehst zum etablierten Arzt, der weiß, das ist gebrochen, der gibt dir eine Schiene und dann ist das in Ordnung. Erstmal wächst das wieder zusammen, weil Gott den Menschen so tolle Selbstheilungskräfte gegeben hat. Denn auch der traditionelle Arzt kann da ja nichts helfen. Der kann das Bein nicht wieder zusammenbringen, aber Gott kann das machen. Und der kann höchstens helfen mit Schienen. Homöopathika im Allgemeinen lassen das Bein nicht so normal zusammenwachsen. Genauso ist es dann zum Beispiel auch bei Krebs. Es gibt bisher keine einzige Studie, die zeigt, dass es wirklich eine nennenswerte, erkennbare, positive Auswirkung von Homöopathika auf Krebs gäbe. Genauso ist es beispielsweise bei den meisten Infektionskrankheiten. dass es keine deutlich erkennbare Auswirkung gibt. Es gibt dann Besserung von bestimmten Symptomen nebenher, dass du dich nicht so unwohl fühlst. Manche Leute berichten, sie haben weniger Kopfschmerzen oder sonst etwas bei bestimmten Erkrankungen, das ja. Aber eine, meinetwegen, jetzt hast du jemanden, der an Diphtherie erkrankt ist, Ruhr erkrankt ist oder sonst was, also Infektionserkrankungen. Bisher gibt es da keinen eindeutigen Hinweis darauf, außer welche, die mehr so im anekdotischen Bereich weitergegeben werden. Also mit irgendwelchen anonymen Quellen ohne genauen Hintergrund haben, das gibt es schon. Aber die lassen sich eben, wie gesagt, nicht überprüfen. Also deshalb wäre hier zu empfehlen, auch wenn jemand das praktizieren will, nie ohne Begleitung auch einer materialistischen Medizin, die eben gerade den Teil ergänzt, den die Homöopathie von vornherein ausblendet. Nämlich das heißt alles, was materiell sichtbar ist, sowieso. Dann ist beispielsweise, Homöopathie kann nie eine ungesunde Lebensweise aufwiegen. Suchtverhalten, falsche Ernährung und so weiter kann keine Medizin wunderhaft neutralisieren. Was aber Homöopathie gerade behauptet. Denn ein Homöopath im Normalfall wird dir keine spezielle Diät. Es sei denn, er hat noch andere Therapien dabei, wie den, von dem ich vorhin erzählt habe, der dann seine Diäten dazu hat. Aber Samuel Hahnemann gibt keine speziellen Diäten. Das heißt, wenn du jetzt meinetwegen, du hast Probleme wegen Blutfett, dann nimmst du jetzt bestimmte Medikamente, die bei anderen, was weiß ich, Verengung der Adern erzeugen als Mittel. Nimmst du jetzt hochpotenziert. Wenn du aber nicht deinen Lebensstil veränderst, hilft dir das nichts. Diese Sachen kommen an der Homöopathie generell eigentlich nicht vor. Weil er eben auch davon ausgeht, dass diese Energien, diese Selbsthandlungskräfte alles beheben. Und dann bräuchte man diese anderen Sachen nicht mehr. In der reinen Homöopathie, wie gesagt. Geistlich verursachte Erkrankungen, die wir nach der Bibel kennen, können durch keinerlei medizinische Behandlung geheilt werden. Das heißt, eine ganzheitlich biblische Betrachtung des Menschen fordert eine umfassende Diagnose von Körper, Seele und Geist und eine ebenso umfassende Therapie. Die Gefahr okkulter Belastungen durch energetische, geistliche oder auf Schwingungen geheimnisvoller Informationen beruhende Heilmethoden darf auch hier nie gänzlich außer Acht gelassen werden. Das heißt, das Krankheitssystem ist hier natürlich zumindest einseitig, müssten wir sagen, wobei ja die Homöopathie bewusst auch eine geistige, das ist jetzt ja nicht geistlich direkt, aber eine geistige Heilung bewirken will. Eben ja nicht eine chemische, biologische oder sonst was, sondern eine geistige. Darüber hinaus sollte auch jemand, der jetzt Homöopathie betreibt, also aufnimmt, generell auf Niedrigpotenzen in vielen Fällen verzichten. Weil es ja häufig giftige Stoffe gibt. Und jetzt sagt man ja, Niedrigpotenzen seien generell ungefährlicher. Ja, aber zum Beispiel bei Quecksilber sind sie gerade nicht ungefährlicher, sondern gefährlicher. Da ist besser, du machst eine Hochpotenz, da ist dann eben nichts mehr drin vom Quecksilber, als wenn du es in einer niedrigen Potenz sagst. Denn 1 zu 10 ist dann immerhin nicht gesund. Also darüber hinaus gibt es auch andere giftige Substanzen, die da, ich habe es hier genannt, Fingerhut oder solche Sachen, die auch 1 zu 10 ziemlich hoch dosiert sind. Ne? Da sollte man dann auch die Finger von lassen. Also manche sagen generell Niedrigpotenzen, ja, kann man gar nicht sagen. Weil viele Niedrigpotenzen, weil die chemische Substanz noch so stark ist, dass sie dir schädigt chemisch, gar nicht homöopathisch, aber chemisch. Und dann sollte man auch da vorsichtig sein. Darüber hinaus sind diejenigen, die sind manche Stoffe, die auch, egal wie hoch sie dosiert sind, unsinnig sind. Zum Beispiel gibt es im Moment keine nachweisbare Wirkung von Froschschleim. Außer, dass man einem vielleicht übel wird, wenn man ihn roh isst. Aber der wird hier speziell eingesetzt aufgrund einer medizinischen Vorstellung der Alchemie des 19. Jahrhunderts. Und weil man eben an der reinen Homöopathie festhält, wird das auch weiter praktiziert. Aber hier müsste man sagen, in niedriger Dosierung nicht, in hoher Dosierung nicht. Hier ist es bloß eine Überzeugung an der Methode, die an der Methode festhält. Ganz zu schweigen von der Miasmenlehre von Samuel Hahnemann. Überzeugte Homöopathen halten an dieser fest, wo sie sagen, dass alle Erkrankungen auf diese drei Grundübel zurückzuführen sind. Und dass letztendlich alle Erkrankungen auch nur mit diesen drei Mitteln, also das heißt Merkurius, Schwefel und, was war jetzt noch das dritte, und nein, das ist ja egal. Jedenfalls diese drei, dass das damit zu heilen sei. Denn das entspricht schon heutiger wissenschaftlicher Auffassung und überhaupt einigermaßen Logik gar nicht. Sondern das ist ganz aus einer abergläubischen, alchemistischen Medizin des 19. Jahrhunderts entnommen. Da gibt es eben diese Körpersäfte und er hat dann halt einfach drei Erkrankungen, die nach unserem heutigen Wissen mit den meisten Krankheiten der Menschheit gar nichts zu tun haben. Also hier auch ein gewisses Problem. Jetzt wäre die Frage, wie wir das Ganze beurteilen. Und ich habe jetzt erstmal natürlich eine medizinische, wissenschaftliche Beurteilung versucht vorzunehmen. Jetzt müssten wir ja auch noch auf eine geistliche kommen. Also gibt es da Ansätze, die wir möglicherweise geistlich beurteilen könnten? Nun, wie schon mehrfach beschrieben, geht Krankheit nach Samuel Hahnemann letztlich auf die Schwächung der menschlichen Lebenskraft zurück. Dabei wird nicht berücksichtigt, dass im christlichen Denken wichtige Überzeugung, dass Krankheit nämlich als Folge von göttlicher Strafe, trotz gesunden, naturkonformen Leben oder als Folge erblicher, genetischer Belastung entsteht, vollkommen ausgeklammert. Die in der Homöopathie angestrebte energetische Stimulation menschlicher Lebenskraft lässt die eigentliche Ursache in diesem Fall unberücksichtigt. Denn die Bibel nennt ja viele Ursachen, wir haben die alle besprochen. Diese Ursachen, also das heißt, das Bild von Krankheit ist in der Homöopathie ein vollkommen anderes. In der Homöopathie sind es nicht materielle Dinge, das wird schon mal generell ausgeschlossen, sondern hier ja geistige, energetische. Jetzt müssen wir sehen, diese geistigen und energetischen sprechen die dann mit der Definition überein, wie die Bibel sie gibt. Und hier müssen wir sagen, nein, die spielen zum Beispiel damit gar nicht überein, sondern sind vollkommen davon losgelöst. Christen wissen, dass Gott den Anfang und Endpunkt des menschlichen Lebens bestimmt, darüber hinaus auch biologische Schranken in der irdischen im Alter und so weiter festlegt. Das Semille-Prinzip, Gleiches wird durch Gleiches geheilt, entspricht eigentlich nicht dem biblischen Weltbild. Warum nicht?
Ja. Das ist ja, dass Sünde durch Sünde geheilt wird.
Genau, nur potenziert.
Plötzlich gewaltig.
Ja.
Könnte Bildzeitung auf der ersten Seite stehen.
Ja, ich meine, aber der soll ja auch die Sache nicht lächerlich machen. Ich will ja ganz bewusst hier überprüfen, inwiefern gibt es eine Übereinstimmung. Hier wird gesagt, Krankheit durch eine Potenzierung geheilt. In der Bibel wird erwähnt, dass eine Krankheitsursache ist Sünde. Hier wäre die logische Folgerung, Potenzierung von Sünde führt zur Beseitigung dieser Krankheitsursache. Genauso müssen wir jetzt natürlich bei anderen Sachen wieder die Frage stellen, inwiefern wir damit vorgehen. Also jetzt bei Mitteln sozusagen oder Ursachen, die Krankheiten bewirken. Und das ist natürlich nach der Bibel, wie wir wissen, nicht so. Dann geheimnisvoll neutral nutzbare Energien hinter der von Gott geschaffenen Substanzen werden in der Bibel nicht erwähnt. Das heißt, in der Bibel wird erwähnt, dass Pflanzen uns zum Nutzen geschaffen sind. Dass Planeten, die wir sehen, dafür da sind, dass wir Zeiten, Zeichen und Stunden bestimmen können. Das heißt, die Welt, wie wir sie sehen, wird beschrieben und dann eine geistige Welt, die dahinter steht. Aber eine geistige, von uns nicht sichtbare Energie, die sich in einzelnen Pflanzen nach einem festen Schlüssel befindet, wird uns in der Bibel nicht erwähnt, sondern eher, da wird gesagt, das, was vor Augen ist, darin gehen wir um und das können wir erforschen, das können wir anwenden. Was nicht heißt, dass es natürlich jetzt Atome oder sowas geben kann, aber Atome sind ja keine geheimnisvollen geistigen Energien, die nicht physikalisch feststellbar sind, sondern wir können sie ja gerade in unseren Sinn wahrnehmen und untersuchen. Also auch das scheint gegen das Weltbild der Bibel zumindest in Ansätzen zu sprechen. Gleich, einen Moment noch. Wenn eine naturwissenschaftlich erklärbare Wirkung der Homöopathie ausgeschlossen wird und psychosomatische Heilungen zumindest nicht alles in der Homöopathie erklären, dann müsste von einer seelisch-spirituellen Konstitution des Menschen ausgegangen werden. Im Organon schreibt Samuel Hahnemann Folgendes. Organon, also sein Hauptwerk, Seite 18 und 19. Die Verfechter der grob sinnlich angenommenen Krankheitsstoffe mögen sich schämen. Die geistige Natur unseres Lebens und die geistige dynamische Kraftkrankheiten erregenden Ursachen so unüberlegt übersehen und verkannt zu haben. Also das heißt, er geht davon aus, ähnlich wie der traditionellen chinesischen Medizin, dass die eigentlichen Krankheitsursachen, wie er das nennt, eben nicht grob sinnlich oder grob stofflich sind, das heißt materiell, sondern eigentlich auf eine dynamische Kraft zurückgehen, auf die geistige Natur des Menschen. Die will er eigentlich behandeln. Und damit sehen wir, ist das eine eben Medizin, die nicht vergleichbar ist mit einer jetzt rein naturwissenschaftlich-physikalischen. Ich habe ja gesagt, bei der Prüfung, wir gehen sehen, gibt es eine Wirkung? Ja, es gibt vielfach eine Wirkung. Ist der Mann zuverlässig? Ja, im Allgemeinen ist er zuverlässig. Er hat damals gute Sachen erfunden. Dabei, jetzt haben wir versucht, medizinisch zu überprüfen, gibt es eine medizinisch plausible, gar nicht mal bewiesen, sondern nur plausible Theorie, die gibt es nicht. Die Methode selbst gibt auch vor, auf einer spirituellen, geistigen Weise zu heilen, die manche moderne Homöopathen dann versuchen, mit Information oder mit Magnetismus zusammenzubringen, was aber nachweislich nicht der Fall ist. Also müssen wir das auf der Ebene dann auch bewerten. Diese Störungen, ich lese jetzt weiter, und zwar Organon, Seite 44 und 45, wenn der Mensch erkrankt, so ist ursprünglich nur diese geistartige, in seinem Organismus überall anwesende, selbsttätige Lebenskraft durch den das Leben feindlichen dynamischen Einfluss eines krankmachenden Agens verstimmt. Nur das zu einer solchen Innormalität verstimmte Lebensprinzip kann dem Organismus die widrige Empfindung verleihen und ihn so zu regelwidrigen Tätigkeiten bestimmen, die wir Krankheit nennen. Also Krankheit ist nicht die Ursache von chemischen, biologischen oder sonst was Einwirkungen, sondern durch eine Verstimmung der Lebensenergie.
Deswegen will er auch alle chemische Wirkung raushaben aus seinem Körper.
Genau. Ganz genau, das ist das Reine, das ist das total Reine, was darin wirkt. Ja. Und das ist in sich durchaus stimmig, allerdings merken wir, wenn das wirklich stimmt, dann müssen wir hier eben eine geistliche Prüfung vornehmen. Deshalb versuche ich jetzt ja die Aussagen der Homöopathie, die über die geistliche Heilung zu vergleichen mit denen der Bibel und stelle da eine gewisse Differenz vor. Das heißt, wenn es jetzt eine rein physikalische Theorie wäre, dann können wir sagen, ist ja egal, was dann eine Theorie dazu entwickelt, dann nehmen wir einfach das Physikalische. Wenn aber nichts Physikalisches, Chemisches, Biologisches da ist und der Anspruch ist, geistig zu heilen, dann müssen wir das Geistige geistlich bewerten. Das ist eben mein Ansatz, den ich versuche jetzt dabei deutlich zu machen. Also die Homöopathen benutzen also Heilmittel, die keine Wirkstoffe enthalten. Sie glauben an die Existenz einer therapeutischen Kraft irgendeines anderen Aspekts des Medikaments, seiner Idee, seines Willens, seines Geistes oder seiner Seele, so wird das auch genannt. Die Homöopathie ist in der Tat dann eine spirituelle Medizin, die im Einklang mit seinem Gründer und seiner Idee von Geistigem, also der Überlegenheit von Geistigem gegenüber materiellen Realitäten übereinstimmt. In der Bibel sind übernatürliche Mächte und Kräfte Realität. Also da stimmt die Bibel durchaus mit überein. Paulus warnt allerdings deutlich davor, auf kosmische Kräfte statt auf Jesus Christus sich zu verlassen. Kolosser 2, Vers 8 zum Beispiel. Im ersten Korintherbrief wird der Geist Gottes den kosmischen Geist gegenübergestellt als Gegensätze. So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist des Kosmos empfangen, sondern den Geist Gottes, so dass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. 1. Korinther 2, Vers 11 und 12. Kosmos ist das, was manche Bibelübersetzer dann mit die Gesamtheit der von Gott losgelösten Welt bezeichnen. Welt alleine ist zu wenig, weil es eben diese Gesamtheit meint, also alles, was da von Gott losgelöst ist. Und das wird gegenübergestellt, Geist Gottes, Geist des Kosmos. Hier ist allerdings eine eben losgelöste Energie. Also das sind jetzt die griechischen Begriffe natürlich dahinter. Die Bibel spricht auch deutlich davon, dass wenn Menschen sich deren Kontakt mit übernatürlichen Geistern und Kräften einlassen, eine tiefe Abhängigkeit entstehen kann, wenn, die auch Besessenheit genannt wird, wenn diese Energien und Kräfte nicht von Gott sind. Da wir jetzt aber gesehen haben, dass bei dem System von Krankheit und Gesundheit, bei dem, wie das verursacht wird, wie es geheilt wird, wie die Natur aufgebaut ist und anderen Punkten, dass das nicht im Einklang ist mit einem biblischen Modell, würde ich hier davon ausgehen, dass es für mich eher etwas dafür spricht, dass diese Energie, die dort heilt, nicht im Einklang steht mit göttlicher Energie oder Kraft. Ich drücke das hier mal ein bisschen gewunden und vorsichtig aus, weil ich natürlich nie ausschließen kann, dass nicht übermorgen irgendein wissenschaftlicher Forscher auf die Idee kommt und dann eine super Sache entdeckt, von der er keine Ahnung hat. Das können wir ja nie ausschließen. Nur dürfen wir umgekehrt auch nicht daran glauben, wenn das jetzt 150 Jahre nicht geschehen ist, dass das morgen passiert. Der Glaube darauf ist dann auch sehr spekulativ. Und wenn wir den momentanen Stand sehen, spricht aus meiner Sicht mehr dagegen als dafür. Und wie gesagt, das hat nichts damit zu tun, ob Homöopathie wirkt oder nicht. Nicht, dass wir wieder da hinkommen. Weil gesagt, ein Medikament, das gar nicht wirkt, mit dem brauchen wir uns gar nicht beschäftigen. Das müssen wir auch gar nicht bewerten, sondern wir gehen ja gerade davon aus, es gibt eine Wirkung. Aber jetzt ich frage, woher, wie und ist sie für uns akzeptabel? Und wie gesagt, dass man Verdünnungen nimmt, dagegen sage ich auch nichts. Ich sage auch nichts gegen Naturmedizin und Pflanzenpräparate, gar nichts. Nur das ist nicht Homöopathie, weil Homöopathie ja gerade nicht durch Pflanzenpräparate wirken will.
Sondern durch Verdünnungen.
Durch Energien, die irgendwie aus den Präparaten herauskommen, wie, das wissen wir nicht genau, und die umso höher sie dynamisiert, das heißt aufgeladen werden, umso stärker wirken. Und das ist eben ein ganz anderer Aspekt und den müssen wir beurteilen. Verdünnungen sind sinnvoll. Und zwar überall in unserem Leben. Wenn ihr Kaffee trinkt, ist das eine homöopathische Verdünnung. Jetzt müsste man sehen, wie viel, also mindestens C1, aber wahrscheinlich noch mehr, nicht? Denn 1% Kaffee zu 10 Wasser, das wäre schon ziemlich starker Kaffee. Also das wäre dann schon zumindest was weiß ich, C2 oder C3. Manchmal Tee, wenn das so ein bisschen rauskommt aus dem Teebeutel, ist das noch mehr. Das wäre vielleicht schon C4 oder C5 oder sowas. Und trotzdem schmeckt uns der Tee gut und tut auch gut. und tut vielleicht als Kamillentee sogar gut. Eine Zeit lang habe ich regelmäßig Fencheltee getrunken, habe ich gemerkt, tut es bei meinem Magen gut und generell Wohlbefinden. Ist auch eine homöopathische Verdünnung. Also homöopathischen Anführungsstriche. Verdünnungen generell sind gut. Nur bei dem Fencheltee gehe ich trotzdem noch davon aus, dass der Fenchel, der da seine ätherischen Öle abgibt, mir hilft. Nicht die Energie, die da rauskommt. Bitte? Man sieht auch noch was an der Farbe, genau. Dabei. Also, das ist der eine Punkt. Und der andere, also jetzt habe ich gesagt, mit der Wirkung, was war der andere, den ich gleich genannt habe? Ich wollte mich jetzt sowieso noch mal wiederholen. Nicht? Ah ja, genau, also das eine war, Verdünnungen sind generell gut und Pflanzenpräparate sind auch gut. Das heißt, die sogenannte grüne Medizin ist durchaus in Ordnung. Also es gibt viele Pflanzenpräparate, die sind sehr, sehr gut und manchmal besser als chemische Substanz. Nicht immer, manchmal sind die chemischen besser, also die chemisch künstlich hergestellten. Aber eben wie gesagt, generell geht es nicht hier um Pflanzenmedikamente. Pflanzenmedizin ist in vielen Fällen gut, nicht immer, aber in vielen Fällen. Homöopathie ist nicht in erster Linie Pflanzenmedizin. Auch das müssen wir deutlich im Kopf haben. Und letztendlich auch bei dieser Sache, wenn ich die beurteile, ihr müsst selbst entscheiden, nicht? Also ich werde euch keine Vorschriften machen, ich werde keinen Bösen anschauen, der zu Hause seine homöopathischen Medikamente ansieht. Das ist ja letztendlich die Entscheidung von jedem Einzelnen. Ich will euch nur versuchen, Argumente zu liefern, Fakten zu liefern, auf deren Basis ihr für euch eine Entscheidung treffen könnt.
Die meisten, die ja irgendwo die Homöopathie anwenden, das ist ja Naturheilkunde.
Ja. Ist es eben nicht. Und das ist der große Irrtum. Damit wird häufig auch geworben. Und das ist ein totaler Irrtum. Leute, die die Homöopathie nehmen, ist ein totaler Irrtum. Und ich rede jetzt gar nicht mal von diesen Komplexmitteln. Das heißt, diese kleinen Kügelchen, die für alles gegeben werden. Die sind nach Samuel Hahnemanns Auffassung, selbst wenn die stimmt, sowieso totaler Quatsch. Und wären eher schädlich als hilfreich. Weshalb er strikt davon abrät. Das heißt, Ärzte, die das tun, weichen eigentlich von der Idee Hahnemanns total ab und haben dann gar keinen Wirkmechanismus mehr. Das habe ich ja auch erklärt. Weil dann sind ja bei einem, was mir hilft, drei, die mir schaden. Die dann bei einer Vierer-Mischung mit drin sind. Weil Hahnemann ja davon ausgeht, dass auch eine hohe Potenzierung auch schädlich ist für den, der gesund ist, wenn er sie nimmt.
Ich muss bekennen, dass ich auch unter Homöopathie Naturheilkunde verstanden habe.
Ja.
Und ich stelle jetzt mal die Frage an dich, wie ist denn dieser Begriff, den vielleicht andere auch im Kopf haben, überhaupt entstanden? Durch die Werbung oder durch eine
durch zwei Dinge. Erstmal sicherlich durch die Werbung. Weil Naturheilkunde hat in unserer Zeit einen sehr positiven Klang. Und deshalb versuchen viele, sich darauf zu berufen. Zweitens auch dadurch, dass fälschlicherweise viele hören, meinetwegen Pflanzenmedikament, oder steht jetzt drauf, meinetwegen eben Belladonna, Tollkirsche. Und dann denken sie, ja, jetzt sei die Tollkirsche, die mich heilt. Das, was dann vergessen wird, ist, dass Hahnemann ja gerade davon ausgeht, dass hier nicht mal mehr ein Molekül der Tollkirsche enthalten ist. Also das heißt einerseits, weil manche Pflanzenpräparate ja Ausgangssubstanz oder Namensgeber sind. Aber wie gesagt, auch da muss man achten, das ist nur einer von drei. Es gibt eine ganze Menge mineralische und von denen, die ihr hinterher als, ja genau, Phosphor zum Beispiel ist ja mineralisch einfach, Sulfur, Schwefel ist rein mineralisch. Das heißt also von den Stoffen, die ihr hinterher verschreibt, am meisten, ja Quecksilber auch noch, ist kein einziges pflanzlich. Sondern sind alle mineralisch oder tierisch. Das heißt eben Naturheilkunde hier ist eigentlich eine total falsche Bezeichnung. Aber sie ist stark werbend und sie beruht auf dem Irrtum, dass eben der Name, der auf dem Medikament steht, irgendetwas mit dem Medikament zu tun habe, also substanziell, von der Heilkraft der Pflanze oder so etwas her. Ich weiß ja jetzt nicht genau, was für Mittel das gewesen war, aber es gibt heutzutage, weil eben viele Menschen sehr offen für Homöopathie sind, durchaus aus dem umgekehrten Weg, dass manche ganz normalen Medikamente unter einem Label homöopathisch verkauft werden, wobei sie eigentlich gar nicht homöopathisch sind, sondern was damit gemeint ist, ist einfach bloß verdünnt. Das gibt es in Einzelfällen auch. Ich weiß jetzt nicht genau, was das für ein Medikament war. Weißt du, was da drauf stand, oder? Ja. Ich kenne auch nicht alle Medikamente, aber hätte sein können. Ich kann euch, habe ich jetzt alles nicht dran gedacht. Ich kann euch auch mal das Organon mitbringen. Könnt ihr selbst ein bisschen drin lesen. Also das Hauptwerk von Hahnemann, die Grundlage da war, habe ich auch zu Hause stehen. Da kann ich euch vielleicht noch gleich mal mitbringen, ja. Oder habe ich vielleicht sogar hier. Ja. Gut, dann gibt es Rückfragen dazu. Auch gerne andere Meinungen, wenn ihr sagt, also ich sehe das ganz anders, könnt ihr gerne auch weitergeben.
Jetzt nochmal, ich gehe jetzt in so eine fortschrittliche Apotheke, die haben jetzt da hinten irgendwie ihr ganzes Regal da von dem Zeug da voll. Und ich habe das bei anderen Leuten, die vor mir dran waren oder so, weil dann mitgekriegt, sie wollen irgendwas und dann fragt halt die Frau, wollen Sie mal was Homöopathisches versuchen, das ist halt viel weniger schädlich und also viel gesünder. Was machen die jetzt, wenn ich sage, ich wollte sowas haben? Fangen die dann an, selber irgendwas zusammenzumixen oder haben die das da fertig zu stehen? Oder?
Die haben das normalerweise fertig da stehen. Heute kaum eine Apotheke macht das selbst, sondern das ist meistens von der DHU, der Deutschen Homöopathischen Union, herausgegeben, die meisten Medikamente.
Die gibt es halt in den verschiedenen Potenzierungen.
Richtig, ja. Genau. Wobei eben dann, wenn so etwas gegeben wird, es gibt natürlich auch andere Organisationen, die das herstellen, es gibt auch manche Apotheker, die das selbst machen, auch manche Ärzte, aber die meisten sind von der Deutschen Homöopathischen Union. Und natürlich bei der Apotheke muss man auch immer wieder jetzt die Vorsicht walten lassen, was will dir denn ein Apotheker für ein Medikament geben, wenn ich jetzt gerade sage, der müsste erstmal eine ausführliche Anamnese machen. Das heißt, der müsste sich eigentlich, wenn er das einigermaßen zuverlässig macht, jetzt erstmal eine halbe Stunde mit der Apotheke hinsetzen, das genau analysieren, weil der aus dem Krankheitsbild, was ja materialistisch organisiert ist, meinetwegen Schnupfen, kann der ja gar nicht rausschließen, welches Mittel du brauchst. Also das heißt, hier ist dann auch wieder mehr eine Popularhomöopathie, die Gesetze der Homöopathie gar nicht ernst nimmt, wie ich das gestern gesagt habe von der Akupunktur. Wo man Akupunktur so vereinfacht, dass sie jeder Wald- und Wiesenmensch betreiben kann, aber was gar nicht mehr mit den ursprünglichen Systemen übereinstimmt. Deshalb eigentlich dann auch gar nicht wirken kann. Weil wenn das System stimmt, wirkt es nicht. Wenn das System nicht stimmt, dann brauchst du auch gar nicht nehmen. Bitte.
Wie unterscheidet denn ein Medikament, das jetzt als homöopathisches bezeichnet wird, aber dann kennst du es?
Das ist ziemlich schwierig. Das ist ziemlich schwierig, weil ich kann jetzt natürlich einfach versuchen draufzuschauen, in welchen Anteilen kommen da welche Wirkstoffe drin vor, wenn da was drin ist. Aber Homöopathie ist ja nicht nur die Frage, wie stark ist das potenziert, sondern Homöopathie ist ja eine Ideologie der Herstellung des Medikaments. Also und ein Element ist die Verdünnung. Ein anderes ist eben, dass auch bei dem wenig verdünnten Stoff nicht der Stoff wirkt, sondern durch die Art und Weise der Potenzierung die dynamisierte Energie wirkt. Das heißt, das, was mir ein sicheres, relativ viel Information gibt, wenn es draufsteht. Das heißt, hier will das Medikament eine homöopathische Weltanschauung unterstützen oder dadurch wirken. Das ist dann Selbstanspruch. Bei manchen ist es halt Werbung und das kann man dann nicht ganz deutlich unterscheiden. Aber bei den klassischen Elementen, bei den klassischen Medikamenten kann man es unterscheiden. Wie gesagt, das sind die von mir genannten Deutschen Homöopathischen Union. Es gibt auch noch ein paar andere Hersteller dabei. Wenn die Potenzierung draufsteht, aber ich habe ja gesagt, meinetwegen auch Niedrigpotenzierungen, wenn die würde jetzt auch, du könntest meinetwegen irgendein normales Medikament, meinetwegen Kopfschmerzmedikament oder sowas nehmen. Und dann ist das auch verdünnter Wirkstoff. Dann könnte man jetzt auch, was weiß ich, D3, D4, D5 draufschreiben, wenn man wollte, um es dann zu vermarkten unter dem Label Homöopathie, hat mit Homöopathie aber nichts zu tun, es ist einfach nur verdünnt. Und das ist auseinanderzuhalten, ist eigentlich, da gibt es keine generelle Regel, nach der man das tun kann. Da müsste man das Einzelpräparat anschauen und das überprüfen, ist es hier die wirkliche Wirksubstanz, die wirkt, oder ist es hier, wie das Medikament vorgibt, die homöopathische Auffassung, die dahinter steckt, die wirken soll. Und jetzt gibt es natürlich, meinetwegen nehme ich wieder Belladonna, du hast das in einer niedrigen Dosierung, meinetwegen D2, D3, D4, D5, das sind alles ja noch niedrige Dosierungen, dann kann es sein, dass Belladonna wirklich wirkt bei dir. Und zwar die pflanzliche Substanz wirkt. Und dann würde man auch sagen, das kann man dann durchaus nehmen. Nur wenn ich die Auswahl hätte, würde ich lieber ein Präparat nehmen, was genauso verdünnt ist, aber nicht nach homöopathischen Regeln verdünnt ist. Und zwar einfach deshalb, weil ich damit nicht die Ideologie der Homöopathie unterstützen will. Aber ich kann dann auch sagen, einfach, ich glaube nicht an den Geist und für mich spielt der Geist keine Rolle, aber die pflanzliche Substanz, die hilft mir, also nehme ich das. Das kann man machen, aber wenn ich die Auswahl habe, würde ich eher darauf verzichten. Nur manchmal gibt es die Auswahl nicht. Es gibt manche Pflanzenprodukte, die gibt es dann zum Beispiel fast nur bei anthroposophischer Medizin oder fast nur bei homöopathischer Medizin, weil andere Unternehmer das nicht herstellen, weil es zu wenig Gewinn abwirft oder was weiß ich. Und dann sind wir darauf angewiesen, das entweder da zu nehmen oder gar nicht zu nehmen. Und da muss ich abwägen. Nehme ich das, weil da diese pflanzliche Heilsubstanz drin ist oder nehme ich es nicht? Deswegen dann zum Beispiel die aus den Veleda-Produkten sind ja dann bestimmte anthroposophische Medizin. Das ist ja nicht Homöopathie, sondern abgeleitet von der Homöopathie in der Anthroposophie. Aber da gibt es manche sehr gute Produkte, also qualitativ wirklich gute, die haben eigentlich mit der ganzen Ideologie auch nichts zu tun, obwohl sie nach bestimmten Regeln der Anthroposophie hergestellt werden. Aber da, glaube ich, können wir uns davon frei machen. Meinetwegen würde ich es vergleichen, da hast du vielleicht einen Fließbandarbeiter in Köln an dem Fließband von Ford. Und jetzt kaufst du dir einen Fiesta und jetzt sagst du, aber das war ja ein Muslim, der da war. Also ist das ein Auto, was dem Islam geweiht ist, also darf ich es nicht fahren. Oder du kaufst deinen Kaffee bei Aldi und die Gebrüder Albrecht sind aber Katholiken, überzeugte Katholiken sogar. Also unterstützt du die katholische Kirche. Also darfst du den Aldi-Kaffee nicht trinken. Bitte? Du darfst gar nicht mehr einkaufen, genau. Und jetzt könnte ich alle solche Ableitungen machen. Die sind natürlich unsinnig. Nicht? Weil mir kommt es nicht darauf an, die Kirche zu unterstützen, sondern weil ich den Kaffee, der günstig ist, dort kaufe. Und ich glaube ja nicht daran, dass der besser ist, weil er von Katholiken verkauft ist. Also das heißt, hier kommt es darauf an. Aber wenn ich ein homöopathisches Medikament nutze, weil ich davon ausgehe, die Homöopathie hilft mir, dann ist natürlich der Grundgedankengang falsch. Und den ist abzulehnen, dann darf ich es nicht nehmen. Jetzt kann natürlich einer sagen, ach, ich nehme das und ich glaube an gar nichts. Nee, das geht ja auch nicht. Ich bin ja schon verantwortlich, mich mit den Sachen auseinanderzusetzen. Und wenn ich erkenne, da ist keine Wirkung und die ist meinem Glauben entgegen, dann sollte ich darauf verzichten. Wenn ich dann aber sehe, hier ist viel erzählt, ich lehne das Ganze ab von dem Übernatürlichen, was dahinter steht, aber die Wirkstoff bei einigen der Substanzen, der ist sinnvoll, also nehme ich es, das halte ich für praktikabel. Genau.
Das kann man ja schon als Normalbürgerform unterscheiden, wenn man also so ein flächliches Kügelchen sieht und da stehen in Abkürzungen dann die Wirkstoffe drin.
Ja.
Also ist man ja eigentlich schon überfordert, aber eigentlich steht ganz oft auch drin, dass dieses Mittel steht nicht drin, für was das wirkt, also für welche Wirkung das hat.
Ja.
Sondern muss dann speziell mit dem Arzt auch besprochen werden. Das ist ganz oft bei diesen homöopathischen Sachen. Da steht nicht steht Wirksamkeit und da steht drin, dass der Arzt das.
Genau.
Aber die Apotheken haben es auch so. Ja, aber daran kann man es eigentlich erkennen, dass es ein homöopathisches Mittel ist.
Ja.
Weil da immer die Wirkung speziell rausgesucht wird.
Genau. Weil es gibt ja keine. Weil es gibt ja keine spezielle Wirkung und Ursache, das ist ja speziell bei Homöopathie, sondern jetzt gibt es ja diesen Symptomkomplex, den ich genannt habe, Krankheitskomplex. Und deshalb bekommt ja nicht jeder mit derselben Erkrankung dasselbe Medikament. Und deshalb kann keine Wirkung draufstehen. Und weil es ja auch keine klinisch erprobte Wirkung gibt, deshalb wird sie ja auch in der Medikamentenzulassung einfach zugelassen, ohne Einzelmittelprüfung. Weil man eben sagt, da ist ja keine statistisch erkennbare Wirkung da, zumindest jetzt keine in klinischen Tests. Also,
aber steht auch bei den Einzelmedikamenten drauf, also auch
ja.
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 Das heißt, die haben gar keinen Waschzettel, oder?
Doch. Aber da steht nicht drauf, für was es wirkt.
Genau, da steht einfach bloß drauf, welche Stoffe drin sind und so weiter. Und, oder welche, wenn es eine reine Substanz ist, welche. Ich meine, reine ist ja sowieso Quatsch. Es ist ja bei hohen Dosierungen gar keine reine Substanz drin. Aber die steht dann trotzdem mit drauf. Ja. Das heißt aber, es waren mehrere Meldungen, ich weiß gar nicht, in welcher Reihenfolge. Die waren da hinten, wart ihr erst? Oder? Ja, Entschuldigung, sonst machen wir bei dir weiter.
Die Zulassung von so D1-Quecksilbermitteln, die sind dann auch frei, ja?
Ja, die werden gar nicht verkauft. Die werden nicht verkauft, bitte.
Aber die normale Tabelle haben doch eher die Bezeichnung, eine Tabelle enthält 0,1, ja. Was weiß ich, Gramm,
genau. Ja.
Ist Wirkstoff.
Ja.
Und die homöopathischen Mittel, die haben dann eher die Bezeichnung Wirkstoff D3.
Genau, und richtig.
Das ist also ein grobes Kriterium.
Ja, das ist vielfach ein Hinweis darauf, dass es sich um homöopathische Mittel handelt. Ich sage eben, so eine reine Kriterien gibt es nicht, deshalb ist das schwierig zu sagen. Es gibt so manche Hinweise, aber bei den Hinweisen habe ich ja gesagt, wenn ihr jetzt trotzdem da so ein Mittel nehmen wollt, dann ist es nicht ganz einfach zu unterscheiden, was ist nun wirklich wirksam und was nicht. Weil ich habe ja gesagt, manche der Präparate, die Samuel Hahnemann verschrieben hat, die sind egal nicht wirksam, egal wie hoch sie dosiert, sehr niedrig. Weil es einfach aus der abergläubischen Medizin entstammt des 19. Jahrhunderts. Aber manche sind wirksam, jetzt muss man immer sehen, was und für was. Und da müsste man eigentlich sich sehr detailliert auskennen, dass man nicht durch Zufall etwas nimmt. Weil das, was verschrieben wird, hat nicht unbedingt mit dem zu tun, was wirklich wirksam ist. Weil der Homöopath verschreibt ja nach ganz anderen Kriterien, als ein Arzt, der auf eine materielle Wirkung setzt. Genau.
Und manchmal, wo kommen jetzt diese Mondphasen her? Nicht her, sondern wo werden die genutzt? Das ist eher diese anthropologische
Linie. Ja.
Die hat der Hahnemann gar nicht erfunden.
Zum Teil schon. Also er hat dann bei der Produktion der Mittel und auch bei der Verschüttelung spielen bei ihm die Planeten eine Rolle und auch der Mond. Aber in der Anthroposophie kommen verschiedene andere Strömungen damit hinein. Die Anthroposophie hat eine Strömung, die kommt aus der Homöopathie. Aber sie hat auch andere Wurzeln, zum Beispiel dann der des Hinduismus, Buddhismus über die Theosophie. Weil Steiner war erst Sekretär der Theosophischen Gesellschaft, hat hinterher die Anthroposophie gegründet, hat da viele Ideen übernommen. Daher kommen dann auch die Sachen mit den verschiedenen Geistern, die ich genannt habe, Astralseele und all diese Sachen, die sind davon übernommen. Und dann sind auch Teile der abendländischen Mystik, die da übernommen worden sind bei Steiner. Also da sind einige zusätzliche Ideen, die da sich mit vermischen. Und da ist das, bei Steiner ist es eine andere Begründung als bei Samuel Hahnemann.
Beide gehen von einem, ich sag mal, gottlosen Modell aus.
Ja und nein. Gottlos vielleicht aus meiner Perspektive. Aber aus ihrer ja nicht, sondern sie gehen ja gerade davon aus, es gibt diese göttlichen Energien. Ja. Nur sind das nicht die christlichen. Okay. Und da ist die anthroposophische Medizin noch viel religiöser als die homöopathische. Ja. Weil Samuel Hahnemann sich in erster Linie auf die Produktion seiner Medikamente konzentriert hat und da einfach ein Kind seiner Zeit beeinflusst von dem zum Teil magischen und seltsamen Einflüssen seiner Zeit ist und da seine eigene Ideologie noch drauf aufbaut, in seiner Lebensenergie. Der Rudolf Steiner hat einen ganz anderen Zugang. Der ist ja nicht Mediziner, sondern der ist in erster Linie Geisteswissenschaftler, der ein neues religiöses System entwickelt und aus dem neuen religiösen System dann auch eine Medizin ableitet. Und deshalb ist die anthroposophische Medizin noch viel, viel deutlicher religiös als die homöopathische. Bei der homöopathischen gibt es indirekte Hinweise, manche auch direkten Hinweise von Samuel Hahnemann, und es gibt eben in der Medizintheorie, die er entwickelt, gibt es Parallelen zu biblischen Aussagen oder eben in die Widersprüche. Aber bei Steiner ist das viel intensiver. Ja.
Ich habe gehört, dass über Medikamente gependelt wird.
Das gibt es auch, ist allerdings nicht typisch von Samuel Hahnemann. Samuel Hahnemann hat das ursprünglich nicht so getan. Heutige Heilpraktiker machen das so, wobei meistens wird nicht über den Medikamenten gependelt, oder das zum Teil ja, aber das wird nicht, um sie jetzt aufzuladen, sondern in den meisten Fällen ist es, um das richtige Medikament für den richtigen Patienten herauszufinden. Das heißt, hast du meinetwegen eine Reihe von Fläschchen und dann sagst du jetzt also, du bist jetzt krank, dann nimm das Pendel in die Hand und jetzt über dem Medikament, wo es ausschlägt, das ist das Medikament, was dich wieder gesund macht. Das ist dann eine modifizierte Form der Homöopathie, die aber Samuel Hahnemann so nicht praktiziert hat und die dann zusätzlich problematisches Element da hineinbringt. Das ist doch ein guter Hinweis, dann machen wir etwas Pause. Und zwar, wie lange? Wie lange wollt ihr eine Pause machen? Bis um 11?